Leute, ich bin ja eigentlich gar nicht so die Zockermaus, ne?
Aber nein, das stimmt nicht. Du hast The Last of Us gespielt.
Das stimmt. Ich habe The Last of Us gespielt, aber sonst bin ich eher so Team gemütliche Spiele auf meiner Switch. Weißt du, dann spiele ich da irgendwas, weißt du, so als hätte ich so eine, als wäre ich so eine Archäologin und muss irgendwas sortieren. Das ist so mein Ding.
Du bist der Henry Cavill unserer Zeit.
Ja, ich will eigentlich arbeiten. Das ist eigentlich mein.
Du kannst doch gerne am Wochenende mal hier so ins Büro kommen, so ein bisschen. Ich habe ganz viele Sachen zum Aufräumen.
Ja, gerne, gerne. Also, ne, das führt jetzt auch irgendwo hin, weil ich war nämlich gestern bei der Gamescom und da war ich nämlich in der Indie-Game-Section unterwegs und ich habe wirklich das tollste Spiel überhaupt gefunden. Ich habe mir leider nicht den Namen gemerkt.
Powerwash Simulator 2.
Doch.
Powerwash Simulator.
Ja, ungefähr, nein. Also es war was anderes. Es hieß Cat Secretary. Und da warst du eine Katze und musstest als Katze als Sekretär arbeiten und konntest die ganze Zeit Akten sortieren.
Oh, schön.
Und das Coole war, dass du auch so ein bisschen, das hatte nochmal eine Metaebene, weil du musstest, deine Feinde waren sozusagen Roboter, die dir die Arbeitsplätze wegnehmen. Also ich meine,
das ist wie Stray.
Genau, wie Stray.
Nee.
Stray, da gibt's auch, du spielst quasi eine Katze in so einer dystopischen Sci-Fi-Welt, wo es keine Menschen mehr gibt und die nur von Robotern bevölkert ist. Ah. Und du musst jetzt also deinen Weg durchfinden. Das ist sehr cineastisch.
Aber sind die Roboter nicht nett, prinzipiell?
Teilweise. Ja, ich habe das durchgespielt. Das ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Und alleine schon, dass es nur eine Taste gibt, wo man miauen kann.
Ja.
Oh, ich gab's da auch. Ich hab es geklaut, aber ich fand es ganz toll.
Ich persönlich finde Stray überbewertet. Aber das bin ich.
Aber du hast doch Katzen und Tiere.
Ich hasse nicht Katzen.
Du hast eigentlich auch Hunde.
Ich hasse
du hast ja Alfie nur alibimäßig.
Genau, ich hab ihn geholt, um dieses Lebewesen aktiv zu hassen an meiner Seite.
Um ihn zu quälen, wenn du Hunde so hast.
Genau, ja. Ja, Alfie, der gequälteste Hund des Planeten. Ja, auf jeden Fall. Boah, der Arme, ey. Dem geht's so schrecklich. Krass. Man muss immer bedenken, es gibt immer so zwei, drei Leute, die Ironie nicht verstehen in einem Podcast.
Ja, dann.
Die denken jetzt wirklich, ich quäle meinen Hund.
Das ist okay.
Für dich vielleicht.
Das gibt mir Kommentare.
Ja. Aber vielleicht gibt es von den ein, zwei Leuten auch eine Person, die auch Hunde hasst und die jetzt voll mit dir relaten kann.
Ja. Die eine Person.
Endlich mal relaten kann, sonst kann sie nie relaten. Ich
wollte schon immer relaten mit Personen, die Hunde hassen. Wow. Aber wisst ihr, was noch viel, viel schlimmer ist, als gequält zu werden?
Na.
Auf die Gamescom zu gehen.
Oh ja.
Normalerweise.
Das stimmt. Aber wir waren ja am Pressetag da. Es war nicht so voll wie die letzten Jahre.
Ja.
Und trotzdem habe ich hier und da anstehen müssen. Ich habe auch Dune Awakening angezockt.
Oh,
Awakening? Das ist dieses neue Dune-Spiel. Das ist so ein Open-World-Game.
So neu ist das.
Diese Wörter aus deinem Mund.
Ja, ich habe auch ganz in Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Und Levin hat mich auch so ein bisschen, unser Social-Media-Manager, der war auch dabei, der hat mich so ein bisschen dazu gezwungen, mich da anzustellen. Weil ich meine, ich bin ja Dune-Fan, aber ich war wirklich so, oh Gott, ich habe immer Angst, dass ich verkacke über diesen
komplizierten Strategiespiel.
Ja, genau. Ja. Und dann, weil ich das einfach selten mache. Und ich meine, ne, auch alleine so Controller, also man muss sich ja da vielleicht einfach ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Und im Hintergrund stehen ja dann auch immer Leute, die warten zu spielen.
Ja, ja, ja.
Und dann
habe
ich, genau, dann gibt es am Anfang immer diese eine Person, die fragt, ah, soll ich dir das erklären oder möchtest du einfach herausfinden, wie du es selber machst? Und alle Leute sagen so, nee, ich finde selber heraus. Und dann weiß ich, ich will ja nicht die Einzige sein in der Reihe, die sagt, kannst du mir das bitte erklären? Das heißt, ich habe einfach wirklich mich ins kalte Wasser schmeißen lassen und es ging dann sogar.
Mhm. Guck mal, da jetzt immer, ja, springt man und zu ihm schielen. hier, B,
sorry, was genau ist Dune Awakening jetzt? Ist es ein Aufbaustrategiespiel? Achso, du hast ja gesagt Open World Survival-Spiel.
Also es ist cool. Ich fand es richtig. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt aber auch keine ausgefeilte Meinung zu. Ich fand es ganz nett.
Oh, das ist wieder so ein Zeitfresser.
Ja, genau, deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich es bisher noch nicht gespielt habe, weil das.
Dein Leben kannst du gleich wegwerfen.
Ich kann keine Open-World-Spiele mehr spielen. Ich bekomme da wirklich so ein Burnout, während ich das Spiel dann irgendwann.
Wenn du die Map aufmachst und dann diese 7000 Symbole
siehst. Ja, und diese Collectibles und, oh ja, hier kann man die Farbe von der Waffe ändern. So, nee, komm, ey.
Oh, sorry, Jonas, du hast anscheinend Spaß.
Nein, es gibt so Open-World-Spiele wie Elden Ring zum Beispiel, die das nicht so machen.
Das stimmt.
Ein bisschen anders machen, aber die halt dann sehr schwierig sind.
Das ist übrigens gerade hier so voll der Strahl, so. Hier, also wir haben gesehen, diese Aufbaustrategie sehr überfordert ist und da auch
noch
relativ
noch
jung ist,
noch.
Was das angeht. Ja. Ich bin so genau in der Mitte, so es kommt aufs Spiel an, teilweise fuchse ich mich da gerne rein, ist aber auch schon länger her. Und dann haben wir hier Jonas.
Und ich habe vor ein, zwei Monaten wieder angefangen, Stronghold zu spielen und freue mich schon auf Stronghold 4. Ich habe letzte Woche angefangen, nochmal Empire Total War zu spielen.
Ja.
Und gibt mir Echtzeitstrategie-Spiele.
Wir haben eine ganze Palette hier. Aber wo wir doch eigentlich auch bei Filmen und Serien sind, es kommt ja auch ein neues Game of Thrones Aufbaustrategie-Spiel
raus. Ja, das habe ich mitbekommen.
Hast du das gesehen? gesehen?
Nee, da bin ich leider nicht dran vorbeigekommen. Aber ich habe mit, also ich, Lenny meinte, dass das irgendwie announced wurde. Und da war ich so, ach ja, cool.
War for Westeros.
Yeah. Of Westeros? War for Westeros?
War in Westeros.
War to Westeros.
Wary Westeros.
War about Westeros. War in and around Westeros.
Westeros Wars.
genau, das ist ein Aufbaustrategiespiel. Weißt du überhaupt, was ein Aufbaustrategiespiel ist?
Ich bin da einfach jetzt mal mitgegangen mit diesem Begriff. Ich vermute, du musst irgendwas aufbauen und genau, du musst strategisch denken. Ja,
ja, ist eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Also es okay, geht wirklich darum, dir dann so deine Basis aufzubauen, mhm, und deine Stadt quasi.
Okay.
Und dann Armeen und Kasernen und so weiter zu bauen und dann gegen andere Leute zu kämpfen, Ressourcen einzunehmen und so weiter und so fort. All den Spaß, cool, den man so in seiner Freizeit hat.
Ja, du musst dir so eine richtig gute Engine aufbauen, dass du ja sehr viele Ressourcen bekommst, dass du viele Einheiten bauen kannst, mhm, dass du den Gegner überrollst.
Damit du so schnell wie möglich von Jonas gerusht wirst.
Also am Ende des Tages kann ich mir vorstellen, dass sowas mit Game of Thrones Lore mich eigentlich kriegen würde. Also vielleicht werde ich ja noch zu dieser großen Aufbaustrategiespielerin. Mhm. Ich sehe dann auch ein bisschen deinen Punkt, dass ich keine Zeit habe, wahrscheinlich, mich da nochmal komplett reinzufuchsen. Also ich habe auch ein bisschen Angst davor, deswegen kratze ich immer so ein bisschen,
das ist eine Frage,
weißt du, so an dieser Gaming-Welt, aber
du kannst,
ich finde es richtig cool und die Leute sind immer sehr, sehr nett. Also ich finde das immer ganz toll in dieser Indie-Section. Ich weiß, das ist jetzt auch nochmal ein Themawechsel, ein kleiner, aber da sind ja immer diese ganzen Game-Developer, mhm, und dann unterhalte ich mich immer mit denen und dann sind sie immer so, ja, und hier, das war irgendwie schwer und das so und so ist das jetzt hier passiert, dass wir hier sind und die kommen immer aus aller Welt. Also ich finde ja immer die Community ganz toll.
Also ich glaube, die freuen sich auch einfach, also es klingt jetzt ein bisschen so Incel-mäßig, aber ich glaube, die Frauen freuen sich halt auch wirklich, also das ist ja voll schön, auch so eine geile Entwicklung der letzten Jahre, dass auch sehr viele Frauen aktuell zu dem Thema Videospiele und so weiter kommen.
Ja.
Weil wenn ich daran denke, also ich war wirklich, ich bin ja schon ein bisschen älter, Gott, ich bin der Älteste hier, ich war ja auf einer der ersten Games Conventions, als sie noch Games Convention hieß, als sie noch in Leipzig war. Da war ich wirklich
so, noch Spielemesse hieß.
Da war ich so 15 oder so, was ja so Spieletreff, deutsche Spieletreff. Nee, es war Games Convention in Leipzig oder Dresden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Eins von beiden. Auf jeden Fall.
Gab es damals schon Computer, oder?
Damals gab es schon Computer. Und das war aber auch wirklich so, dass da wirklich einfach nur Männer waren.
Mm, ja.
Und das ist so, in den letzten Jahren hat sich das sehr gewandelt. Und trotzdem sage ich ganz offen, wer auf die Gamescom geht und das komplett genießt von vorne bis hin, ist ein Psychopath.
Okay.
Nein, das war ein Scherz, Leute, das war ein Scherz.
Guck mal, jetzt hast du vielleicht.
Es war ein Scherz! Es war ein Scherz!
Ja, ja, das hast du noch so einen zweiten komischen Freund gefunden in dieser Folge.
Ich wollte gerade sagen,
ja, aber
wen ziehst du denn hier an?
Wem macht die Gamescom Spaß?
Okay, also ich finde, es ist schon sehr überstimulierend.
An so einem Samstag.
Ja, ja, also ich merke auch immer körperlich, ich bin sehr erschöpft, ich muss mich viel hinsetzen.
Ja.
Und am Ende des Tages bin ich auch richtig erledigt. Aber ich muss sagen, dieses Jahr war vielleicht auch mein Lieblingsjahr, weil irgendwie war es nicht so voll wie die letzten paar Jahre. Ja. Und wir haben so gute Entscheidungen getroffen. Wir sind richtig früh gegangen, wir haben genug Pausen gemacht, ja, wir haben uns nicht überall angestellt. Also deswegen, wenn man einen Plan hat, dann kann man das
richtig gut hydriert.
Also wenn es einen Tag gibt, an dem man halt auch hin kann, ist der Pressetag, aber der ist halt auch maximal privilegiert.
Das stimmt.
Wenn man an einem Samstag hingeht, sich 5 Stunden in eine Schlange stellt, um dann 9,5 Minuten von einem Spiel zu spielen und währenddessen mehrmals so einen Schweißschwall so in die Nase bekommt. Am besten
von
noch
deinem eigenen Schweiß.
Von meinem eigenen Schweiß, von den Füßen. Am besten noch an so einem Tag, an dem so 39 Grad draußen sind.
Ja. Ich glaube, das war gestern wahrscheinlich auch ganz angenehm.
Ja, das war wirklich angenehm. Es weht immer so ein kleines Lüftchen und ja. Aber ich verstehe das auch. Also ich war auch lange nicht mehr an einem Samstag. Ja.
Also mich hat auch lustigerweise eine. Also erstmal vorweg, wer Spaß an der Gamescom hat, soll den auch haben, diesen Spaß. Ne? Also das ist um Himmels Willen, ich will da jetzt auch nicht so. Es ist halt nichts für mich.
Mhm.
Das Lustige ist, eine Freundin hat mich gefragt, ob ich ihr, sie hat von ihrem Arbeitgeber durch ein Job-Thing, bla bla bla, hat sie ein Wochenticket bekommen, also für die ganze Woche auf der Messe. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr empfehlen würde, da mal hinzugehen, um das mal gemacht zu haben und so weiter. Und ich kenne sie. Und sie hat mir gesagt, sie fand es auf der Buchmesse letztes Jahr schon so voll, dass sie es so richtig schlimm und zum Kotzen fand und nie wieder auf die Buchmesse geht, obwohl sie mega viel liest.
Hm. Krass.
Ich sag,
ja.
Also,
ja, die Buchmesse ist aber ja auch so ein Booming-Ding die letzten paar Jahre, dass es so extrem erfüllt ist. Da habe ich auch so ein paar Schlagzeilen zugelesen. Ja.
Du hast noch gar nicht erzählt. Ich habe nämlich gehört, dass du auf der HQC warst dieses Jahr.
Was ist denn die HQC?
Auf der Hundequäler-Convention.
ich veranstalte das.
Oh mein Gott.
Auf der.
Das klang auch so wie so PVC oder so.
Die HQC 2026. Wird das jetzt so der Running Gag, der sich Hunde quält?
Für die 400. Folge.
Weißt du, Jonas,
oh mein Gott, stimmt. Leute, ihr habt euch bestimmt gefragt, wieso hat Jonas diesen Hut auf? Genau, die 400. Folge. Alles Gute, CSB. Woo!
Also ich finde es auch so geil, dass Jonas wirklich 5 Wochen im Urlaub war. So das erste Video, wo er hier wieder am Start ist. Und dann etabliert er sofort den Running Gag, dass ich Hunde und inklusive meinem eigenen Hund quälen würde.
Ja. Es kommt auch bald ein neues Format auf CSB. Da geht es um Kick the Dog heißt das.
Übrigens, du hast auch einen Buchstaben vergessen. Ich bin HBQC, Hundebesitzer-Quäler-Convention.
Ist das so eine Zusatzqualifikation?
Ich würde gerne, also ich würde keinen Hund dieser Welt gerne quälen, ich würde gerne aber manche BesitzerInnen quälen.
Ah, ja.
Das ist mein Punkt.
Das finde ich gut, ja. Hier und da kann man das mal machen.
Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Bestimmte. ich habe mich in diesen 10 Minuten wahrscheinlich maximal sympathisch gemacht. Danke, Jonas.
Bitte.
Lass uns doch heute über dich sprechen. Über deine Schwächen, über deine
Fehler? Über deine quälenden.
Was quäl ich denn?
Was ist so die unsympathischste Eigenschaft an dir? Was denkst du?
Meine unsympathischste
Eigenschaft. So ganz Selbstreflex.
Oh, das ist so perfektionistisch.
Dass ich immer pünktlich komme. Ja. Ich beim Einstellungsgespräch, oder? Heute.
Ich erwarte zu viel von mir. Ja.
Ich finde, mir fällt keiner ein.
Das war's jetzt.
Das war's.
Dein Perfektionismus. Ich überlege jetzt. Was ist nochmal, was war die
was
Frage?
Ist deine.
Siehst du? Ich höre manchmal nicht richtig zu.
Ich weiß, was die genau das. Deine unsympathischste Eigenschaft.
Das kommt nämlich öfters vor, dass ich nicht richtig zuhöre, dass ich irgendwie so outgesohnt bin.
Ich weiß.
Dann spreche ich so ein Thema an, dann sagst du, das habe ich gerade vor einer Minute gesagt.
Das ist teilweise so witzig. Ich sag irgendwie, wir könnten zur Pizzeria Bufala gehen, was auch immer.
Ja.
Und dann so wirklich so ungelogen, so 10 Sekunden später. Wie wär's denn, wenn wir zur Pizzeria Bufala gehen?
Jonas pietet dich.
Ja, voll. Das Echoing ist so ein bisschen, hat deine Synapsen irgendwie zerstört.
Irgendwas ist kaputt gegangen, als ich das gemacht habe.
Ja.
Vielleicht hast du auch einfach ADHS. Kann auch sein.
Kann sein.
Jonas.
Düm, düm, düm.
Und mehr ADHS, Jonas, gibt's nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
So, ja, es ist Folge Nummer 400. Wir haben ein paar ganz besondere Themen mitgebracht. Sorry, da hat's mich jetzt innerlich zerrissen. Ich habe hier so Fragen aufgeschrieben, die man so im Podcast besprechen könnte. Ne?
Ja.
Einfach so, damit wir hier nicht sitzen und einfach komplett aufgeschmissen sind.
So wie immer.
Ich habe geschrieben, was hat Jonas verpasst? Was glaubst du, was du verpasst hast?
Ich habe die ganzen Folgenbesprechungen natürlich verpasst. Ich glaube, so das war das größte Ding, was ich verpasst habe.
Warst du sehr traurig deswegen, oder?
Schon teilweise.
Okay.
Ich spreche, glaube ich, nachher noch ein bisschen über House of the Dragon, aber.
Hast du dir auch nur eine einzige angehört oder angesehen?
Ich habe mir, ich war ja 5 Wochen in Japan, ich habe mir alle Folgen in Japan, hier, wie man das tun sollte, auf dem Handy.
Ich rede nicht von den Folgen.
Was?
Ich rede nicht von den Folgen.
Was so, von den
Besprechungen? Ich rede von den Folgenbesprechungen.
Das kann ich dir,
ja,
aber.
Natürlich.
Ja, ja, ja.
So diese eine Stelle, wo Xena sich mit dem Incestor versprochen hat.
Ah, ja, die, ja, das Highlight, ja.
Das habe ich mitbekommen.
Das hat er mitbekommen, weil ich ihm das gestern gesagt habe, dass die Stelle witzig war.
Na gut.
Ja.
Ja, ist okay. Jonas ist halt kein Fan von uns, sondern nur von House of the Dragon.
Okay, und Incest-Frage. So. Habt ihr jemals die Folgenbesprechung angeguckt, wo ihr nicht dabei wart?
Ja.
Ja, doch. Hab ich wohl.
Ich bereite mich immer sehr gut vor.
Als ich,
aber ich höre das auch auf Time Speed.
Ich habe diese Staffel, diese zwei, die ihr gemacht habt, ohne mich, habe ich mir angehört, ja.
Hast du dir die Rings of Power Folgenbesprechung?
Nein, um Himmels Willen, nein. Warum soll ich das so machen? Ich habe die Serie nicht gesehen. Und hab
du hast die erste Interesse Staffel gesehen.
Und ja, die erste Staffel.
Das ist lustig, ja.
Rings of Power, ja.
Ich freue mich auf Staffel 3.
Oh Gott. Ich nicht. Jonas, was hast du denn so? Du warst doch im Kino in Japan, nicht wahr?
Ich war im Kino in Japan. Ich habe meine Freundin überreden können, dass wir ins Kino gehen, weil das mag sie ja nicht so gerne. Sie ist ja lieber draußen in der Freiheit. Und wir waren
Kino ist man gefangen.
Ja, genau. Ja, man kann nicht raus. Wir waren im Toho Cinema in Osaka. Und ich habe mir Spider-Man Brand New Day angeschaut. Und das war auf jeden Fall eine coole Experience. Das Ding ist, es war schon mal ein bisschen schwierig, an die Tickets zu kommen, weil man hat manchmal das Gefühl, in Japan lebt so in der Zukunft. Aber was so Websites angeht, ist es eher so 90er Jahre oder sowas.
Spannend.
Du kannst mal auf die Website gehen von Toho Cinema.
Von Toho Cinema.
Osaka.
Osaka.
Ja. Und da sieht man dann auch schon, dass das so ein bisschen usselig ist.
Jonas, ich kann kein Japanisch. Ich
weiß, ja, denn, hier ist eine Seite Übersetzer, genau.
Ja, aber hier ist eine Seite mit japanischen Symbolen.
Oh, nee, das ist.
Das Interface sieht ja ganz nett aus.
Nee, meins sah älter aus.
Ich lag's an deinem Handy.
Ja, es kann sein.
Aber guck mal, ich habe jetzt hier Toho Cinema Osaka gegoogelt.
Ich war aber nicht in Omeda, sondern in Namba, ja.
Hier, okay. Aber das ist ja die IMAX-Seite. Hat das einen IMAX-Saal oder was?
Ja, das hat so größere Säle oder
was. Toho4.jp, da gehen wir jetzt mal drauf, ne?
Ja.
Übersetzen in Deutsch und jetzt gucke ich mal. Hokkaido-Region, wo war das? In Osaka, ne?
Ja.
Finde ich das hier irgendwo?
Bestimmt.
Wo ist denn, wie heißt denn die Region, wo Osaka ist?
Ich weiß nicht, wie die Präfektur heißt, sorry.
Jonas, was hast du denn da gemacht, bitte?
Das Nordrhein-Westfalen.
Okay, aber die Website war nicht so toll, aber wie war denn das Kino?
Das Kino, das war so richtig future-mäßig. Man hat auch an Automaten, ich fand das System voll geil. Du bist halt an Automaten, ich weiß auch nicht, ich war wahrscheinlich so lange nicht mehr in so einem Hightech-Kino. Deutschland, doch, weil in Köln gibt es nur so, gibt's nicht so Hightech-Kinos.
Was ist denn ein Hightech-Kino?
Mit Hightech. Das halt so ein bisschen neuer ist und so neue Wege geht. Auf jeden Fall gehst du da halt zu einem Automaten.
Was heißt das?
Ja, erzähl
ist
doch.
Das Cinedome, genau. Ist das nicht ein Hightech-Kino?
Ja, weil da gibt's nämlich ja auch so Screens mittlerweile, wo du so Sachen bestellen kannst.
Ja, genau. Du hast halt so einen Bestellautomaten, wo du das zusammen machst. Ich musste natürlich die ganze Zeit die Übersetzungs-App, weil alles auf Japanisch war und ich nichts verstanden habe. Und dann geht die Bestellung los und dann ist so ein langer Counter da mit so Nummern. Und da werden dann deine, was lachst du?
Warst du schon mal irgendwie in einem Burger-Restaurant?
Ja, wirklich.
Ja, aber das war future-mäßig.
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, du sitzt auf einem Touchscreen.
Okay.
Wenn du furzt, dann merkt das Kino. Und
nee, du bekommst so ein Tray und da machst du dann deine Sachen drauf. Also wir haben beim Popcorn gehört und Getränke. Und das hat so eine Aussparung und das kannst du quasi zwischen zwei Sitze in so eine Dings reinmachen und hast dann wie so ein kleines Tischchen, was man so hin und her machen kann.
Ich bin nicht überzeugt, Junge.
Was, Mann?
Das klingt nicht so heute.
Das ist voll clever.
Okay. Ich habe jetzt wirklich ganz krasse Dinge erwartet.
Ich habe wirklich auch viel mehr erwartet.
Hologramme, irgendwelche.
Gar nicht. Steve, sau viel Werbung, ultra viel Werbung. Es hat gar nicht mehr aufgehört.
Oh, ich liebe ja Kinowerbung.
Kommt drauf an,
ja.
Die Menge macht schon aus.
Irgendwann meinst du jetzt auch Trailer oder
ja,
nur
aber halt so
nur
eine halbe Stunde lang.
Nur Werbung oder Trailer?
Aber ich
Beides.
Liebe, ich
aber
liebe
Trailer
so,
sind toll.
Ich liebe so lokale Werbung, die so ganz offensichtlich so richtig, also nicht gut produziert ist, aber gerade das macht die manchmal auch so sympathisch.
Oh, in Bonn in den Kinos läuft immer eine Werbung von so einer Bar, das heißt Die Wache, kennt ihr Die Wache in Bonn?
Nee.
Die ist so leicht trashy und es ist immer so sehr lustig, weil deren Ding ist immer, dass die so Die Wache und dann kommt so ein Stempel.
Und Die Wache. Hier,
das Jonas sagt uns das Bild.
Das ist das cute.
Das Hightech-Tischchen.
Aha.
Das ist
schon auch ein Tisch.
Das willst du mir jetzt als Hightech. Weißt du, wo ich Spider-Man Brand New Day gesehen habe? In der D-Box, auch hier in Köln im Filmpalast. Das ist diese Sitze, die auch vibrieren und ein bisschen mitgehen und so.
Ja.
Das ist ja wohl Hightech. Das ist wie die drei Mausketiere im Phantasialand.
Oh, Phantasialand, das war
das
hat mich noch nie so,
recht,
so sehr wie 100 Jahre in der Zukunft gefühlt wieder.
Auf jeden Fall.
Aber das war übrigens nicht das einzige Kino, in dem ich war.
Wo warst du noch?
Ich war in der Nähe von Nagoya, da gibt es so einen Expo-Park und der wurde irgendwann umgewandelt, nachdem die Expo da schon lange weg war.
Ja.
Und da ist jetzt der Ghibli-Park.
Ja.
Und da war ich drin.
Ghibli-Film angesehen.
Genau, es gibt da so einen Film, das heißt Night in the Valley of the Witches. Das habe ich auch bei Letterboxd gelockt.
Das klingt toll.
Und das ist so ein Kurzfilm, der exklusiv dort im Ghibli-Park läuft. Komplett auf Japanisch, habe kein Wort verstanden, aber es war auch egal.
Ja.
Man hat den Vibe gecheckt.
Aber von Hayao Miyazaki? Oder
nee, nicht von Hayao Miyazaki, aber halt von Studio Ghibli. Okay. Und es hatte auch auf jeden Fall so den kompletten Vibe wie die ganzen Studio Ghibli.
Die haben ja auch, du weißt, wie die auf den Titel kamen, ne? Die haben eine Persönlichkeitsstudie gemacht mit Xenias Persönlichkeit und so ihre drei Lieblingswörter so rausgegeben.
Ja,
Night, doch. Valley und Witches.
Ich war gerade wie ein Hund. Also so spazieren gehen, Knochen.
Mit jedem Wort wurde es immer besser.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ah, nee.
Ich bin sehr neidisch.
Night in the Valley of the Witches with Damon.
Ja, oh mein Gott, da wirklich. Also ich würde nur dafür nach Japan fliegen.
Ja,
ein Taui würde ich dafür hinblättern.
Irgendwo fehlt da noch die Katze in dem.
Ja, stimmt.
Ja.
Nee, aber die Hexen haben ja Katzen.
So dieser Titel ist dann so in so einer Grafik und da sind dann so Katzenöhrchen oder so.
So Katzenpfoten.
Ja.
Ja, voll. Okay,
toll,
wir haben
toll.
Den perfekten. Ja. Aber ey, guck mal, die Russo-Brüder haben ja irgendwie, ich weiß nicht, ob die das waren, aber irgendjemand hat auch letztens noch wieder gesagt, also die Zukunft ist, das war Joe Russo. Er hat nämlich gesagt, dass die Zukunft ist, dass die KI, dass du nach Hause kommst, dir deinen Streaming-Dienst sagst, sagst, was du für einen Film sehen möchtest. Mhm. Du sagst zum Beispiel ich und Marilyn Monroe in einer Rom-Com und dann wird dir der Film innerhalb von einer Minute gerendert und dann guckst du einen Film mit dir in der Hauptrolle und Marilyn Monroe daneben.
Ja, obwohl das natürlich sehr verführerisch klingt, würde ich das nicht wollen. Ich würde das ablehnen.
Klingt
das
nochmal neu. Stelle ich mal ganz laut die Frage.
Was ja, also, ist du ist in einem Film mit Matt Smith als Damon?
Ja, also das fände ich schon toll.
Du als Rhaenyra Targaryen?
Ich glaube,
alles richtig macht.
Du als Damon, Matt Smith als Rhaenyra.
Ja, aber ich glaube, ich bin ja jetzt schon überfordert, damit Entscheidungen zu treffen manchmal in der Streaming-Landschaft. Und dann wäre es ja noch schlimmer, weil dann müsste ich ja noch mehr Arbeit reinstecken, der KI zu sagen, was ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte manchmal lineares Fernsehen, wo ich den Fernseher anmache und mir dann einfach irgendwas ausgespielt wird.
Absolut. Ja, ich finde auch diese gesamte Idee einfach furchtbar.
Ne? Nee, guck mal, ich finde die gut, weil dann könnten wir so einen Dienst aufbauen, wo wir dann überlegen, was in dem Film passiert für die Leute, die nicht wissen, was sie tun.
Das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Also, das, was vor KI so die Realität war. Genau. Nur mit KI.
Ah ja.
Ja, finde ich.
Das ist mit mehrfach Ressourcenverschwendung.
Find ich gut.
System gedribbelt.
Jonas, wir waren, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, mit Damon und so weiter, du hast in Japan, du hast ja gerade schon gesagt, du hast vielleicht die Folgenbesprechungen verschmäht, weil die dir viel zu lang und viel zu langweilig sind. Das hast du ja jetzt schon oft gesagt, dass du die nur machst.
Ja, weil YouTube ist in Japan leider gesperrt, ich konnte es nicht schauen.
Ach, das ist echt so?
Ja. Yeah.
Aber es gibt ja trotzdem auch andere Wege, unseren Podcast zu hören.
Funk.net ist auch gesperrt.
Ja, ist das so?
Ja, da kam so eine Nachricht, so das. Also auf Japanisch habe ich nicht lesen können.
Ja. Achso, aber das und dann Japanisch.
Ja, genau, das war so ein Fehler, so ein kleiner.
Aber du hast ja alle Folgen gesehen und die Leute waren ja auch sehr enttäuscht, zu Recht, dass du deine Meinung zu House of the Dragon Staffel 3 noch nicht geäußert hast. Wie würdest du denn deine Meinung, dein Fazit zu Staffel 3 zusammenfassen in so einem halben Wort?
In einem halben Wort?
Nee.
Ja, also tatsächlich, ich habe ja einmal
mega,
so eine,
wolltest du sagen, oder?
Mega. Ja, ich darf nur ein halbes Wort sagen.
Ja, fair.
Ja, ich habe ja euch eine kurze Grußbotschaft geschickt, wo ich anscheinend nur über meine Frisur lustig gemacht habe.
Ich habe gesagt, das ist sweet, weil du die ganze Zeit so gemacht hast und es war windig. Deswegen, das habe ich einfach nur.
Du hast also von den Folgenbesprechungen zwei Dinge mitbekommen. Nämlich die eine Stelle mit dir und die andere Stelle mit Inzest.
Ja.
Damit ist Jonas auch
das
gut.
Das waren auch die Highlights, muss ich sagen, deswegen vollkommen verständlich.
Ja. Das war jetzt deine Vorlage und du hast nichts draus gemacht.
Welche Vorlage?
Ich und Inzest.
Wieso habe ich nichts draus gemacht? Ich habe gesagt, das ist typisch Jonas.
Ja, ach so. Okay, Alpha hat was draus gemacht, finde ich gut.
Das ist wieder, wo wir wieder bei dem Thema mit dem Outzone waren.
Ja, ja.
Das ist voll oft so. Ja. Ich sag voll die Dinge. Egal, ja.
Okay, aber zurück zum Thema, Jonas. Sag uns doch jetzt nochmal, wieso du diese Sumé fandest. Ich möchte das jetzt wissen.
Also ich muss ganz, ich habe auf mein Handy geschaut. Ich habe zwischendurch so viel erlebt, dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe. Ich habe vorhin so ein bisschen noch mal durchgescrubbt durch die Folgen, um zu wissen, was ist eigentlich nochmal passiert. Mhm. Aber ich habe so bei mir in Erinnerung, vor allem nach der letzten Folge gehabt, dass ich einfach ja so underwhelmed war. Also das hat natürlich ganz vieles damit zu tun, was in Staffel 2 so etabliert wurde und was da alles gemacht wurde. Aber es gab halt so ganz viele Sachen, die mir irgendwie so negativ aufgestoßen sind. Also gerade beim Durchscrubben sind mir noch so ein paar Sachen noch mal eingefallen, die ich mitgebracht habe. Ich fand es zum Beispiel so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich fand so diese Entwicklung von Ulf, dass er sich jetzt an allen rächt, fand ich nicht so 100% nachvollziehbar, weil ich fand, dass er so als Figur sehr sympathisch eigentlich gezeichnet wurde. Mhm. Bloß, weil er jetzt nicht raus darf und mit seinen Kumpels trinken darf, dann so ausrastet. Ja, okay, hin und wieder mal geschlagen wird.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, ich fand es halt ein bisschen doll. Ich hab's irgendwie der Figur nicht so ganz abgekauft. Mhm. Was wir auch schon mal gesprochen hatten mit Ormund Hohenturm als Antagonisten, das hat sich ja halt so ein bisschen weiter durchgezogen, dass er einfach so ein bisschen sehr comichaft war und sehr viele.
Dennis Reynolds.
Ja, er war halt nicht so, er war nicht grau, er war halt wirklich sehr schwarz.
Mhm.
Oder halt grün.
Eigentlich würde ich voll gerne jetzt die Diskussion aufmachen und widersprechen.
Aber das war jetzt gar nicht unser Plan.
Das ist nicht der Platz. Das ist hier nicht
der. Eigentlich könnten wir jetzt auch Aufstellung gehen und Jonas sagt das einfach alles mal ins Mikro. Ja. Weil unsere Reaktionen sind hier gerade nicht erwünscht.
Ja.
Ich gucke weg.
Nee, erzähl weiter.
Nee. Bin sehr gespannt. Was ich auch, das wurde aber auch schon in der zweiten Staffel so vorbereitet, dass Alicent wirklich aktiv versucht, an ihrem Sohn umzubringen.
Da sind wir komplett einer Meinung. Da brauchen wir nicht zu
diskutieren. Ja, echt? Okay, gut. Dann ist das jetzt halt so.
Das war unser Hauptkritikpunkt.
Ich war übrigens auch, ich liebe Ormund. ich liebe Lord Ormond in dieser Staffel. Ich finde den so großartig. Also ich finde auch James Norton großartig. Ich habe mit dieser Figur einfach von vorne bis hinten super viel Freude gehabt.
Ja, ich glaube, ich hätte es sogar ein bisschen besser gefunden, wenn die den früher schon in der zweiten Staffel irgendwie etabliert
hätten. 100%.
Das war so ein bisschen kurz.
Ja, ja, da stimme ich zu. Ja.
Ich fand den halt auch zu comichaft. Ich war jetzt auch nicht so 100% bei den Winterwölfen mit dabei. Ich fand, so wie sie inszeniert waren, war das schon sehr badass. Ja. Aber ich finde, ich kenne halt die Bücher, da wird halt so erzählt, ne, die reiten die Schlacht und 2/3 der Leute sterben. Ich finde, das sieht man halt nicht so wirklich. Das wird so in der letzten Folge auf jeden Fall, sieht man, was die drauf haben. Mhm. Also mit Roddy der Ruine und so sein Abgang, das ist mega episch. Aber ich habe halt so auch bei ganz vielen Figuren jetzt, die in der zweiten Staffel gestorben sind, so das Gefühl gehabt, wenn die irgendwie noch so ein bisschen besser ausgearbeitet worden wären, dann wäre der Impact von den jeweiligen Toten noch größer gewesen. Das fand ich zum Beispiel jetzt ganz krass bei Christian Kraut.
Ja.
Das war ja so, ich glaube, am Ende hat den einfach jeder gehasst und war einfach froh, dass der weg ist.
Ja, das stimmt.
Aber fandest du nicht, dass so bei Christian gerade gegen Ende hin nochmal so ein bisschen Nuance mit rein?
Ja, darüber hatten wir ja gesprochen, genau, aber dann wird das auch wieder direkt so aufgelöst mit, nein, ich bin der beste Krieger und wir sterben alle.
Okay.
Aber ich fand so, ne, wie er dann gestorben ist, so dieser Abgang, so dieses ganz Game of Thrones-ige, er will jemanden herausfordern und wird dann erschossen.
Diese unspektakuläre.
Das passt halt. Ja.
Antiklimaktische ist, glaube ich, das alles richtige Wort.
Voll.
Ja, natürlich.
Willst du denn die Staffel noch mal gucken, auch auf so einem größeren Screen?
Ja, auf jeden Fall. Bock drauf? Ja, okay. Also ich meine, ich hab das auf dem Handy geschaut mit so In-Ear-Kopfhörern. Das wird halt der ganzen Sache nicht so gerecht. Ja. Ich werde das auf jeden Fall noch mal nachholen. Allerspätestens halt, bevor die 4. Staffel rauskommt.
Aber hast du zu Hause schon dein Sofa verkauft und 2 Sessel gekauft und dir so ein Tray gekauft, den du so zwischen die beiden Sessel so reinhängen kannst? Weil das ist ja quasi das, was man heutzutage Smart Home nennt. Ne?
Ja, aber ich bin nicht so Hightech. Ich bin so ganz
Low-Tech.
Ja, so Mid-Tech.
Mid-Tech.
Du hast noch einen separaten Tisch.
Ja. Nee, aber guck mal,
der ist groß genug, dass dein Wasser
kann. Nein, mein Fernseher ist Hightech und meine Soundanlage ist Hightech, aber mein Sofa ist Low-Tech. Also bin ich in der Mitte. Ich bin Mid-Tech.
Ah ja, okay. Alles klar.
Aber ich habe so einen Couchtisch, den man so hochklappen kann und da dran essen kann.
Oh, das ist actually sehr
gut. Also das ist das Coolste.
Ich habe das Gefühl auch, ich habe mehrere Dinge in meinem Leben nicht, die mein Leben sehr bereichern würden. Also sowas zum Beispiel, wo ich so denke, ich esse meistens, ne, wie jeder normale Mensch, während ich was schaue. Und dann habe ich immer so meine Schüssel so und dann esse ich so aus meiner Schüssel irgendwie. Das ist ja richtig kacke. Ich muss mir auch mal sowas holen.
Ich hab auch sowas. Ich habe jetzt was für mich entdeckt, was eine gefährliche Liebe zu einer Marke ist, von der ich jetzt gerade absolut auch besessen bin. Und es ist eine Markennennung und es tut mir leid und eigentlich darf ich das nicht. Und das ist absolut keine Werbung. Ich sag's nur, weil es gerade passt. Leute, ich liebe Crocs.
Crocs?
Das ist kein Scherz.
Crocs ist die Schuhe.
Leute, ich liebe Hip-Baby-Brei.
Es ist, als würde ich meine Füße in Hip-Baby-Brei legen.
Du redest halt sehr oft über deine Füße. Ist das schon mal aufgefallen?
Ich rede oft über meine Füße.
Heute? Das zweite Mal schon, ja.
Wieso das zweite Mal?
Hä? Ich habe nur einmal in diesem Podcast nur einmal.
Das ist mit dem Schweiß von deinen Füßen.
Ach so, ja, stimmt.
Das hast du gesagt, oder?
Das hast du gesagt.
einfach quer über den Tisch angespuckt.
Die Jonas-Krankheit hat auch Alpa.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Jetzt vergisst du es auch. So. Aber wie passt Crocs jetzt zu dem Thema? Ich muss sagen, da bist du aber eine ganz, ganz, ganz krasse Kurve.
Du hast über Dinge gesprochen, die dein Leben verbessern, so Kleinigkeiten.
Und wie verändern Crocs dein Leben besser? Ich sehe gerade diese Dollarzeichen von dieser Markenpromo,
also, die du wirklich herrschst. Also eigentlich müsste ich sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen gerade hierfür. Und es ist absolut keine Werbung. Aber es ist, wie gesagt.
Wenn du es nochmal sagst, glaube ich es nicht mehr.
Hattest du schon mal einen Orgasmus an deinen Füßen?
Tatsächlich nicht.
Ja, ich schon.
Nummer 3.
Oh mein Gott. Wirklich, deine Füße werden bald so auf Feedly gepostet.
Ja, ja, ja.
Die glücklichsten Füße aller Zeiten.
Ja, ey, ich habe mich so lange dagegen gewehrt, aber ich habe immer wieder gehört, oh, dieses wie, als würde man in Wolken laufen und dies und das. Und die sind so leicht zu reinigen und so weiter. Und ich habe mir irgendwann wirklich in so einem so Schnapsidee, die waren auch runtergesetzt, sondern einfach gekauft. Und ich will einfach nichts anderes mehr tragen.
Ja.
Also ich will auch keine Kleidung mehr tragen, sondern nur
Crocs. Man muss dazu wissen, dass Alper eigentlich sein Leben lang die ganze Zeit barfuß gelaufen ist.
Ja, nee. Es ist ja eigentlich gesünder, aber es ist irgendwie, ich
Man muss nicht bei allem gesund sein.
Nee. Aber du kannst dir dann diese Barfußschuhe kaufen, die sind jetzt auch gerade Trend bei den Fashionistas. Ja. Einfach diese Zehenschuhe und die sind extrem gesund und die kannst du dann kombinieren mit weiten Hosen, dann bist du
Die versuchen teilweise noch so stylisch zu sein. Die versuchen es.
Ja, das so ist ja so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber so hier Wandercore, ne? So Wanderoutfits, aber dann in der Stadt, ne, so wie deine...
Zu Techwear.
Zum Beispiel, ja. Also wie wenn du so extrem gute Wanderschuhe einfach so jetzt irgendwie in Köln trägst, in der Schildergasse. Das sollte genauso sein, ja.
Ja, aber ich finde auch so diese Zehenschuhe, wo jeder einzelne Zeh so ausgespart ist, so definiert ist. Ich persönlich finde die auch, ich habe noch nie schöne gesehen in meinem Leben.
Nee, aber das ist das Ding, die sollen hässlich sein.
Ja, ja, das ist bei Crocs ja
so
auch
ein,
so,
so ein aktiver Bruch natürlich dann, ne, mit so einem schönen Outfit, so einem Kleid zum Beispiel, dann ziehst du diese Zehenschuhe an. Es gibt die ja auch in so Hufe.
Also ich hab eine Theorie auch, dass Leute, die so Zehenschuhe tragen, auf jeden Fall eher Hundequellen.
Okay.
Das ist eine sehr plausible Theorie, ja. Nee, aber also ich merke
dieser
aber,
Podcast ist keine Arbeitsprobe.
Ich merke aber schon, dass je älter ich werde, desto mehr gebe ich einen Fick drauf, wie Dinge teilweise aussehen und einfach was komfortabel ist.
Also
bei mir ist es auch andersrum.
Ja, mir ist es voll wichtig. Ja.
Wenn ich so zwei Rucksäcke habe und der eine ist schön und der andere ist viel praktischer, nenne ich den schön.
Ja, tatsächlich. Ja,
100%.
Ich habe auch noch so viele Klamotten, die einfach arsch unbequem sind. Also ich weiß nicht, aber ich nehme das mal mit.
Nehmt das als Inspiration. Gerne mal mit. Es ist ein schönes Leben, wenn man seine Füße in Wolken hüllen kann.
Ja,
das
Laris
ist mein,
Kraft.
Das ist, wie man sagen. Und ja, apropos Laris Kraft, was reimt sich auf Laris? Wahres. Und
der spielt in Game of Thrones
mit. Der spielt in Game of Thrones mit als Wahres.
Eunuch.
Genau.
Genau. Ich sag das, du hast ja noch etwas verpasst durch deinen langen Urlaub.
Also so halb verpasst, ja.
Halb verpasst?
Also ich verpasse es gerade aktiv.
Ja. Hast du auch beschlossen, es aktiv zu verpassen?
Ja, ich habe es beschlossen, aktiv zu verpassen, weil du hast mir Infos gegeben.
Ach so. Und
lass uns die ganze Zeit nur so vage reden.
Ja, ja. Also mit anderen Worten, weil ich das Theaterstück zu Game of Thrones jetzt gesehen habe und dir davon erzählt habe, hast du es quasi auch erlebt.
Weil du mir erzählt hast, dass die wahrscheinlich das noch woanders hinbringen werden.
Also
dass
genau.
Man das noch ist darüber hinaus, weil das lief ja von August bis jetzt Anfang September, glaube
genau.
ich. Ja. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum, um das anzuschauen und
so
viel Aufwand, der da reingesteckt wurde.
Es wird wahrscheinlich
nicht das letzte Mal sein.
Also Abfilmung davon geben, oder?
Also es wird, pass auf, ich habe da Infos. Also es wird, es geht um The Mad King, dieses Theaterstück, das aktuell in Stratford-upon-Avon aufgeführt wird. Das ist in den British Midlands, also bei Birmingham so in der Ecke, um die Ecke von Ozzy Osbourne und den Peaky Blinders. Und die haben die Royal Shakespeare Company, weil das ist die Geburtsstadt von William Shakespeare, in dem halt das Shakespeare-Theater auch sehr groß ist, vor allem in diesem in dem Royal Shakespeare Theater. Dieses Theater steht halt in Stratford und ein Team hinter dieser Company hat halt natürlich mit George R. R. Martin an Bord, der das Ganze auch produziert und beraten hat, haben sie The Mad King entwickelt. Und The Mad King spielt so roundabout, ist natürlich auch nicht nur irgendwie, ist auch ein längerer Zeitraum, aber spielt so 17, 16, 15 Jahre, irgendwie sowas, vor der Grundhandlung von Das Lied von Eis und Feuer, also Game of Thrones.
Ja.
Ich meine, wir kennen Game of Thrones, Staffel 1, Folge 1, kein Spoiler. Beginnt damit, dass der König nach Winterfell reist und der König ist dieser wuchtige Typ Robert Baratheon.
Robert.
Hast du schon mal gesehen? Game of Thrones?
Ja, habe ich gesehen, genau. Und bin riesiger Fan. Deswegen, ja, ich freue mich auch. Ich werde das Theaterstück am 5. September sehen. Bei der letzten Vorstellung.
Bei der letzten.
Ja, deswegen, vielleicht kommt da noch mal George R. Martin auf die Bühne. Mir ist auch gerade was eingefallen, sorry, kurzer Einschub. Ja, ich habe heute Nacht von George R. Martin geträumt.
Nein, bitte. Echt?
Ich habe geträumt, haltet euch fest, es juckt wahrscheinlich jetzt gerade keinen, weil Träume sind immer langweilig.
Das ist ein Traum.
Das ist eine
Vision, ich hoffe nicht, weil ich habe geträumt. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber dass wir bei diesem Theaterstück waren und dass wir dann am Ende in diesem Saal noch waren. So. Und dann kam jemand auf die Bühne.
Wer ist wir?
Also ich und mein Freund,
okay, ja.
Und dann waren wir da und dann war der Saal schon leer und wir saßen irgendwie noch auf unseren Sitzen und dann gab es irgendwie so eine Nachbesprechung und dann kam George R. Martin auf die Bühne und hat irgendwie so den Schauspielern so ein Skript gereicht und dann habe ich das so leicht mitbekommen, wie sie darüber geredet haben und dann hat irgendwer gesagt, kannst du hier meine Kopie von A Game of Thrones unterzeichnen? Und George R. Martin meinte, Game of Thrones ist tot. Also er hat halt wirklich gesagt so, das ist tot, das unterschreibe ich nicht.
Krass.
Und dann bin ich heute Morgen schweißgebadet aufgewacht.
Ja.
Erzähl ruhig. Ich habe Xenia etwas gezeigt.
Ah, okay. Ja. Und dann bin ich schweißgebadet aufgewacht und ich war so, oh nein, Winds of Winter wird niemals rauskommen. Das war mein Traum.
Nee, weil also am 1.9. ist ja offiziell eine Vorführung mit einem Post-Show-Talk, wo dann noch nach der Vorführung ein Talk abgehalten wird. Vielleicht war das ja eine Vision für den 1.9.
Achso, ich dachte, ich hatte gerade Hoffnung, dass es am 5.9. war.
Nee, es tut mir leid. Ja. Aber trotzdem, Final Performance ist schon krass.
Ja, ich hoffe, dass sie nicht abgesagt wird.
Boah, was bei dem Stück natürlich, du hast es mitbekommen, oder? Unseren Brassel.
Ja, das habe ich tatsächlich mitbekommen, das tat mir auch sehr leid.
Ja.
Einfach einen Tag vor Abreise wurde unser Stück abgesagt.
Aber ich fand es auch krass, dass wirklich so gar keinen Grund erstmal genannt
wird. Gar keiner.
Und ist einfach jetzt hier gecancelt.
Ich finde noch nicht mal, dass das Krasse ist und das Previews ausfallen mag sein. Was ich krass finde, ist, dass Previews ausgefallen sind und in die E-Mail geschrieben wurde, wir sind uns sehr sicher, dass keine weiteren Vorführungen davon betroffen sind und die dann teilweise Shows abgesagt haben, 2 Stunden vor Start. Also da, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil halt wirklich Leute teilweise aus Australien und so angereist
sind. Ja, ich habe nämlich auch gehört, dass gerade so die Vorstellung, die du gebucht hattest, dass da auch so Hunde im Saal anwesend waren, die man während der Aufführung hätte quälen
können. Die wurden auf der Bühne und auch auf den Zuschauerringen wurden die gequält, ja. Wieso macht dir dieser Running Gag so viel Spaß?
Ich weiß nicht.
Der quält mich sehr.
Lustig.
Ja, der ist auch lustig. Aber genau, es geht um Roberts Rebellion, wie dieser Robert Baratheon das Haus Targaryen gestürzt hat und auf den eisernen Thron
usurpiert.
Genau.
Usurpiert.
Wie er zum
Bollwerke der Usurpatoren gestürzt hat.
Das habe ich lange nicht mehr gehört. Ach. Bollwerke der Usurpatoren.
Absolut. Ja.
Achso, kurz. Sorry, noch eine Zwischenfrage zu den Folgen.
Ja, kein Problem. Überhaupt
ganz,
Problem.
Ganz random.
Base.
Ja. Hast du mich gut vertreten?
Nein.
Nein.
Ich habe jede Folgenbesprechung versucht einzubauen.
Hast du zwischendurch mal Fleischzopf gesagt?
Nee, das
nicht. Boah, Leute, zum Glück nicht, ey. Dann wäre ich irgendwann nicht mehr erschienen.
Ja.
Hättest du die letzten beiden alleine machen können.
Irgendwann kommunizieren wir nur noch in Insider-Gags in dem Podcast.
Ja, so wie mit den Drachennamen am Anfang.
Ja.
Ich habe das zum Glück wieder alles vergessen.
Ja, ich zum Glück auch.
Syntax.
Nein. Ja, egal. Auf jeden Fall, das Stück ist gut. Okay, nächstes Thema.
Erzähl doch mal
ein bisschen. Pass auf, die Sache, ich werde es auch ganz spoilerfrei halten. Es geht, wie gesagt, um Roberts Rebellion und die haben 5 Jahre oder so dran gearbeitet, lange Zeit. Und es ist absoluter Irrsinn, das jetzt nur für einen Monat in Stratford vorzuführen und das ist komplett sold out, die Show, und dann das ad acta zu legen. Also das ist ein offenes Geheimnis.
Für euch wäre es auch ein bisschen cool.
Das stimmt natürlich. Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die damit umziehen werden nach London und da vielleicht sogar dauerhaft spielen werden.
Toll, das ist ja so toll. Ich glaube auch, also das ist ja sehr cool, dass es so ein Theaterstück gibt in der Welt von Eis und Feuer. Und ich glaube, dass ich mir vorstellen kann, dass das auch da richtig erfolgreich sein wird. Also so all die Leute, die jetzt keine Tickets bekommen haben, die werden natürlich nach London gehen. Das ist auch, finde ich, ein bisschen zugänglicher, als jetzt nach Stratford zu reisen und vielleicht auch ein bisschen
auch innerhalb billiger. Von einem Monat.
Meine Stratford-Anreise war absurd, wirklich auch wieder. Ich habe irgendwie 10 Stunden gebraucht von Köln dahin, obwohl, also es war wirklich so, ne, ihr müsst euch vorstellen, ich war da schon einmal in Birmingham, weil unser Stück abgesagt wurde und wir schon eingecheckt hatten und so weiter und ich diese Tickets auch nicht mehr canceln konnte, dann sind wir halt einfach so hingefahren und haben halt einfach so gechillt, ne? Ein bisschen gearbeitet auch.
Zweimal auch nach Birmingham zu reisen, dieses Jahr war nicht an meiner Bingo-Card.
So. Innerhalb von einem Monat.
Ja, das war wild, das ist so wild.
Und ich habe mir aber gesagt, ey, komm, scheiß drauf, ich will da jetzt nochmal hin, ich will dieses Stück unbedingt sehen, solange es auch in Stratford spielt. So. Einen Tag vor meiner Anreise kriege ich eine E-Mail, wo nur steht, Train cancelled. Und ich so, was? Guck so in die E-Mail. Es hat zwischen Birmingham und Stratford gebrannt.
Oh, weia.
Diese gesamte Strecke war, also es fuhren keine Züge von Birmingham, wo man halt landet, nach in die Stadt hinein, nach Stratford. Und dann musste ich halt gucken, was ich machen kann. Es gab auch keine Ersatzbusse oder sowas. Und ich habe wirklich gedacht, so, hey, sind wir hier bei der Deutschen Bahn oder was? Musste dann wirklich so einen anderen Zug nehmen, der so wirklich so drumherum gefahren ist. Mm. Der halt irgendwie 3 Stunden später an seinem Ziel ankam. Und das Lustige ist auch, ich musste dann so über eine Stunde nachts in einem Ort chillen, der hieß Leamington Spa. So ein Vorort von Birmingham, so eine relativ kleine Stadt. Und ja, meine Freundin hat schon so gesagt, boah, wirklich so Mitternacht da, eine Stunde in diesem Bahnhof, so an einem Freitagnacht, so, pass bitte gut auf dich auf, ne? Und dann komme ich da an
Und es war einfach wirklich der utopischste, schönste Warteraum, in dem ich je in meinem Leben saß. Es war so ein Altbau mit Kamin, einem Bücherregal, Holzbänken, die aber richtig gemütlich waren. Mhm. Und es war auch mega warm da drin. Und ich habe mich da einfach hingechillt mit so einem Buch und einfach eine Stunde lang gelesen. Neben mir war so eine Familie, inklusive Kindern, die gespielt haben.
Nice.
War so die chilligste Stunde meines Lebens. Ich hätte da wirklich übernachten können. So schön war es da. Egal. Auf jeden Fall, ja, Grüße gehen raus an Leamington Spa. Tolle Stadt. Ja, soll ich über das Stück reden oder nicht? Interessiert es euch?
Ja, bitte. Ja, also gib mal so eine kurze spoilerfreie Einschätzung. Ich will es ja noch sehen und will jetzt auch nicht so also ich will jetzt nicht wissen, was genau drin passiert, aber sag mal, ob du es gut fandest oder nicht.
Ich war sehr emotional. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Gefühle gehabt. Mein erstes Gefühl, also ich hatte erstmal so ganz, ganz viel Vorfreude auf jeden Fall. Und auch als ich dann da saß, und ich hatte übrigens auch gar nicht die besten Plätze, also auf dem Papier, aber als ich dann da saß, war ich extrem zufrieden mit meinem Sitzplatz. Der war super.
Also wie war das? Wie nah war
es? Es ist dreistöckig. Es gibt die Upper Circles und die Stalls. Die Stalls sind quasi das Erdgeschoss. Du bist dann ebenbürtig mit der Bühne und ich saß in diesen Stalls, also im Erdgeschoss. Und ich war relativ nah an der Bühne, aber auch nicht zu nah. Weil teilweise waren die Premiumplätze vom Gefühl her schon sehr nah und ich habe auch Leute vorne gesehen, die auch immer wieder mal so wirklich sich mit dem ganzen Körper umdrehen mussten. Von daher, ich war sehr happy mit meinem Platz.
Das ist das IMAX der Theaterwelt.
Absolut, ja. Absolut. genau, was war jetzt die Frage?
Wie du es fandst.
Genau, und mein erstes Gefühl war, als es losging und ich so den ganzen Scope dieses Theaterstücks und was die sich alles überlegt haben und gebaut haben und gemacht haben, erstmal so realisiert habe, war ich erstmal sowas von baff. Das war so ein richtig so Mund auf, was passiert hier? Oh Gott, ich werde diese 4 Stunden genießen. Und dieses Gefühl hat sich durch die gesamte erste Hälfte auch fortgesetzt. Ich war komplett baff und begeistert und sehr, sehr, sehr angetan. Ich finde, dann ist die zweite Hälfte. Beide Hälften sind nicht ganz 2 Stunden lang. Und ich muss aber auch sagen, die zweite Hälfte finde ich nicht so stark wie die erste, weil die zweite sehr viele aus Einzelmomenten besteht, die diese Schlacht erzählen, aber halt dafür diese ganz krassen Highlights hat. Ne? Ich will jetzt ja auch nicht spoilern. Als ich rauskam, war ich zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich hatte so auf der einen Seite so mein Hunger nach Spektakel wurde komplett gesättigt, weil es wirklich ein so krass spektakuläres, aufwendiges, kompliziertes, irres Theaterstück ist einfach, wo man wirklich einfach nur Respekt zollen muss und einfach nur krass findet, was die da auf die Beine gestellt haben. Und ich habe auch direkt instant verstanden, ja, kein Wunder, habt ihr die erste Woche so gecancelt. Okay. Das überrascht mich null.
Ja.
Ich finde so ein bisschen, das eine, was ich so die 2, 3 Dinge, die ich kritisieren würde, wären zum einen, dass so ein paar Effekte, also obwohl die Inszenierung wirklich eine 11 von 10 war, so ein paar Dinge fand ich dann zu repetitiv und immer wiederholt. Und eine andere Sache ist, mir hat so ein bisschen so eine kreativere Perspektive in der Adaption gefehlt. Also ich glaube, gerade Roberts Rebellion kann man auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven erzählen, als nur aus den Figuren, die wir kennen. Also insbesondere so die Perspektive des Volkes zum Beispiel, wie das in Westeros wirklich ankommt. So diese wirkliche riesige Epik des Krieges, dieses Bürgerkriegs, finde ich, kommt nicht ganz rüber. Die Dramatik zwischen den Figuren dafür umso mehr.
Okay. Und
darauf konzentriert sich auch definitiv das Stück. Das ist so meine persönliche Kritik. Nichtsdestotrotz hatte ich wirklich eine fantastische Zeit. Ich würde es jederzeit wieder machen, wenn es irgendwie nach London kommt in einem Jahr oder sowas. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir wieder Tickets zu ergattern und ich will dann noch mal reingehen. Und alles in allem, Xenia, freu dich drauf, es wird geil.
Geil, ich habe so Bock, Oh, ich glaube auch, das ist so ein Jahreshighlight.
Ich habe sogar das Gefühl, du wirst es sogar noch mal ein bisschen mehr lieben als ich.
Ach, mein Gott. Ja, ich bin richtig hyped.
Du hast mir schon so ein paar Sachen verraten gehabt. Wie hattest du das auch Xenia alles schon
gesagt? Also, ich wollte Xenia nicht spoilern.
Okay.
Du wolltest es ja teilweise wissen. Ja,
ich habe aktiv gesagt.
Ja. Da waren so ein paar sehr wilde Sachen, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Okay.
Ja, ich muss sagen, ich finde, was ich noch sagen möchte, ist, die haben so 3, 4, 5 Figuren eine Tiefe gegeben, die ich selber so nie entdeckt habe in diesen Figuren. Mhm. Also ich fand die so geil umgesetzt. Also alles, also insbesondere Robert Baratheon fand ich irre. Craster ist eh so sympathisch und bodenständig, dass ich den gar nicht noch komplexer brauche. Aber es gab dann schon auch so 1, 2, 3 Figuren, bei denen ich mir dachte, ja, die sind schon so leider so ein bisschen zu Karikaturen geworden und kommen leider in dem Stück auch durch ihre geringe
Bühnenzeit auch zu kurz. Okay. Allen voran Varys. Varys. Ich finde, Varys okay. ist in dem Stück wirklich nicht gut getroffen, krass. Meiner Meinung nach. Ich bin sehr Schade. Gespannt, wie du das wahrnehmen wirst. Auch so ein Tywin Lannister ist meiner Meinung nach, man merkt sehr, dass Charles Dance diese Figur sehr geprägt hat. Ich finde aber, wenn man irgendwie nicht so tief drinsteckt, gerade dann ist es wirklich ein fulminantes, spektakuläres, unglaubliches Theaterstück mit wirklich nahezu durch die Bank großartigen Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber ey, die Puppen und dieses Puppenspiel und diese Bauten und auch wie dreidimensional dieses Stück ist, ist einfach okay. irre, wirklich. Toll. Also wirklich eine große, große Empfehlung von mir für The Mad King. Ich hatte sehr viel Spaß. Wie gesagt, über die Details kann man streiten und auch, was das Ganze dann wie Figuren und bestimmte einzelne Stationen so umgesetzt wurden. Aber das ist so, das hat mich dann da auch gar nicht gejuckt.
Mhm. Okay. Ja. Boah. Ja, ich bin immer noch sehr, sehr hyped und ich freue mich richtig darauf. Und ja, vielleicht sehen wir irgendwann mal, haben wir alle drei es gesehen.
Auf jeden Fall.
Ne? In einem anderen Leben.
Ja.
Gut.
Game of Thrones ist tot.
Ja, da muss ich noch drüber hinwegkommen. Aber das ist krass, weil ich habe das schon wieder vergessen. Kennt ihr das, wenn ihr dann eure Träume euch nicht mehr erinnern könnt?
Klar.
Gerade kam mir bei dem Wort George R. Martin, weil ich habe ihn in meinem Traum gesehen.
Ach, ja. Er hat das Stück ja auch schon zweimal gesehen am Premierentag. Ja.
Zweimal.
Wobei ich echt, angeblich zweimal. Ich muss auch sagen, worauf du dich nicht freuen kannst, sind die Sitze.
Ah, ja, okay.
Bringen Kissen mit.
Da bin ich dran gewöhnt. Ja. Ich saß schon in sehr vielen unbequemen Kinosesseln, deswegen.
Oder auf diesem Stuhl hier, ne?
Das auch, ja.
Ja.
Deswegen, schlimmer kann es nicht sein.
Ja.
Was aber auch vielleicht ähnlich Schlimmes wie auf einem unbequemen Stuhl sitzen, sind so Filme in einer Reihe an also in einem Franchise oder sowas, in so einer Filmreihe, ne?
Ja.
Die Kacke sind. Das hat man ja immer mal wieder. Man hat so ein paar Lieblingsteile, man hat so ein paar Teile, wo man sich sagt, oh, den skippe ich beim Rewatch.
Ja.
Und bei mir, mein wirklich am wenigsten Lieblingsteil von Harry Potter ist der Harry Potter und der Feuerkelch.
Spannend. Ich finde den nämlich auch nicht so toll.
Ist das nicht auch so die Antwort auf die sich alle einigen können?
Nee
außer
nicht.
Lenny. Ich hab mal mit, du weißt du doch noch, oh ja, Jonas, wir haben noch mal einen Harry Potter Podcast gemacht.
Das habe ich schon verdrängt.
Und da war Lenny so, er liebt den vierten Teil. Ist aber auch okay, wenn er so einfach falsch liegt. Muss
aber
man auch mal machen.
Ich dachte, Feuerkelch ist so ein Lieben- oder Hassen-Ding. Ich dachte, es gibt schon auch viele, die dem irgendwie sehr viel abnehmen können.
Also ich habe auch ein, zwei Kommentare, die da auch wirklich sich auf Lennys Seite gestellt haben. Und ich sehe euch. Ne? Und wir reden jetzt auch hier darüber, weil wir mal anhand der 400. Folge von diesem CSB-Podcast klären wollen, was sind die besten und schlechtesten vierten Teile in Filmreihen.
Ja.
Und ich finde, bei Harry Potter und der Feuerkelch ist es krass, meine Buchperspektive, die das beeinflusst, weil ich immer finde, dass ich mir dieses trimagische Turnier, wo Harry dran teilnimmt, wo man dann ja auch die unterschiedlichen anderen Zaubererschulen, Durmstrang und Beauxbatons kennenlernt, also aus Frankreich und aus Osteuropa, wird nicht richtig spezifiziert. Also Viktor Krumm kommt ja aus Bulgarien, aber gut, you never know bei J.K. Rowling. Und das wird dann ja da eingeführt und ich habe mir das sehr, fulminant immer ausgemalt in meinem Kopf, als ich damals das Buch gelesen habe. Und dann fand ich den vierten Teil immer sehr enttäuschend. Da wurden ganz viele kreative Entscheidungen getroffen, die ich so nicht supporte. Also was narrativ tief angeht, also dass es einfach direkt bei der Weltmeisterschaft, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft anfängt, dass dann das ganze Spiel geskippt wird. Da war ich auch immer so, was ist da denn los? Dann der Scale von diesem, am Anfang des Teils, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, gibt es ja die Todesser, die dann dieses Quidditch-Game stürmen, genau. Und
die Hooligans.
Das war auch so ganz, genau, das war so ganz komisch aufgepeitscht inszeniert, aber gleichzeitig so richtig klein im Scale. Also es sind immer so 5, 6 Todesser, die dann da einfach rumgehen, auf so einer flachen, offenen Landschaft. Und in Büchern war das halt in so einem Wald, wo sich dann Harry, Ron und Hermine so versteckt haben. Also es war einfach dieser Buchvergleich. Da finde ich einfach, der vierte Teil ist keine gute Adaption. Und ich verstehe aber total, dass man mit dem auch Nostalgie und so Spektakel verbindet, weil das ist ja schon der Teil, wo am meisten Action passiert.
Und Robert Pattinson.
Drachenkampf und Robert Pattinson ist drin, auch immer ganz toll. Aber für mich waren viele Figuren auch einfach nicht gut abgebildet. Also Dumbledore hat diese Szene, das ist ja auch ein Meme unter Fans, wo er dann einfach so sagt, wo er Harry anschreit und so sagt, did you put the name in the goblet of fire? Und es ist halt einfach so voll dumm, weil in den Büchern sagt er sanft und bestimmt, wie Dumbledore halt eben ist, Harry, hast du den deinen Namen in den Feuerkelch getan? So, ganz gechillt. Und im Film ist es so, Harry, und es ist halt so voll drüber. So, ne, zum Beispiel, einfach nur die Szene. Und das hat mich alles gestört, deswegen. Also ich meckere immer noch auf hohem Niveau, weil Harry Potter und der Feuerkelch ist auch immer noch ein Film, den ich gerne schaue. Mhm. Aber im Vergleich mit allen anderen ist es für mich ein schlechter vierter Teil.
Ich finde, er hat den besten Titel von allen Filmen.
Findest du?
Feuerkelch ist ein geiler.
Der Gefangene von Azkaban.
Come
Feuerkelch. Azkaban.
Sorry, aber ich finde, Feuerkelch ist das Sinnlichste überhaupt.
Goblet of Fire.
Der Wasserkelch. Der Erdkelch, der Feuerkelch.
Ja, aber das heißt ja nicht Wasserkelch, das heißt der Feuerkelch. Nee,
ich finde das irgendwie ein bisschen stupid.
Ich nicht. Ja, ich finde Feuerkelch ist ein geiler Titel.
Ich finde,
und der Orden des Phönix.
Ich finde alle Titel
der Orden des Phönix klingt so nerdy. Orden. Und die Schach-AG hat einen neuen Club gegründet.
Wir sind die mit der sizilianischen Eröffnung. Wir sind der Orden des Phönix.
Also ich muss sagen, ich finde alle Titel besser als
die.
Also so, ne, for real. Ich glaube, alle Argumente, die du jetzt gerade hättest machen können, wäre ich so, ja, okay, du hast einen Titel, aber doch nicht. Ich finde wirklich, das ist so der dümmste Titel. Ich muss auch immer an Cold Mirror denken, weil ich halt denke so, Harry Potter und der Plastikpokal. Also ich denke jedes Mal so, boah, nee, irgendwie.
Aber ich finde, der dümmste Titel ist Kammer des Schreckens.
Ja, okay, das ist ja direkt danach. Das ist direkt danach und bei mir auch in dem Ranking der Filme ist es bei
und
mir.
Und das Heiligtümer des Todes ist auch so ein bisschen.
Aber Kammer des Schreckens ist auch nach dem Bier benannt. Es gibt ein Bier, das heißt Schreckenskammer.
Okay, ja. Aber ich finde Heiligtümer des Todes finde ich toll. Also das ist so, Heiligtum ist so voll das coole Wort.
Ja, Heiligtümer des Todes hat einen Flair.
Guck mal,
das
hätte man viel cooler gemacht. Die Reliquien des Todes.
Ja, okay, aber dann.
Nein, Heiligtümer ist cooler.
Nee, ja, Alperwürde, ja. Harry Potter und der Kelch des Todes. Harry Potter und ein Kelch. Harry Potter und die Kammer des Kelches.
Harry Potter und der gefährliche Zauberstab.
Harry Potter und der Gefangene von Kelch.
Harry Potter und der magische Typ.
Ja, das bin ich. Was, ich bin aber eigentlich komplett bei dir. Also das Einzige, was ich an Harry Potter und der Feuerkelch liebe, ist der Titel. Der ist großartig. Dann Robert Pattinson, der ist noch großartiger. Mhm. Ja. Und ich mag Filme, die so eine ganz klare Struktur haben, die so erkennbar ist. Wie hier ist es halt dieses Turnier mit dem Wettbewerb. Ich liebe das an Hunger Games, dass du halt dann irgendwann die Hunger Games beginnen. Ich liebe das an, ja, Asterix erobert Rom mit den 12 Prüfungen, dass du halt wirklich diese 12 Prüfungen abklapperst. Ich mag das so. Mhm. Ich weiß nicht, warum.
Ja, nee, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube aber, ich würde argumentieren, dass bei Feuerkelch so die Figuren und auch irgendwie dieser Vibe und diese Atmosphäre, die ja in der Gefangene von Azkaban extrem auf Max gedreht wurde, so, von Alfonso Cuarón, dass das so ein Rückschritt war. Ich weiß noch, als dann dieser Feuerkelch, als ich den gesehen habe, war ich so, was ist das denn? Also das ist so, der dritte Teil ist so voll so Vibes und dann gibt's so geile Shots und dann hat so Alfonso Cuarón hat ja auch nochmal Hogwarts so ganz umstilisiert, also so ganz andere Ländereien und so voll viel reingesteckt, auch in die Bildsprache und dann ist so Feuerkelch ist so piu, 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 also es ist so
das
nur
sind, irgendwie. Da sind wir uns aber einig, oder? Baller. Dass der dritte auch der beste ist?
Ja.
Jonas?
Nee, ich mag den fünften am liebsten.
Aber den finde ich am zweitbesten.
Ja, verstehe ich. Ja. Okay.
Ich muss auch noch sagen, ich finde Harry Potter und der Feuerkelch, der hat mit die. Ich finde die Szene sau witzig irgendwie. Wenn am Ende Cedric?
Diggory?
Stirbt Diggory, und dann diese Blaskapelle.
Ja. Mein Junge. Ja, das ist so dieses My Boy. Das ist auch so ein Meme. Ja, also ich finde auch, ne, Harry Potter und der Feuerkelch, also ist ja auch Teil meiner Kindheit. Deswegen, also ne, für alle, die den lieben, ich will das euch gar nicht absprechen.
Und man muss eine Sache sagen. Ich glaube, da hatte ja Ralph Fiennes seinen ersten großen Auftritt.
Ja, das war geil. Das
ich meine, das hat ja schon was Wichtiges etabliert, was ja in den nächsten Teilen ja ebenfalls vorkam. Und ich finde, das ist ja eine der großen Stärken.
Character-Design technisch auf jeden Fall. Aber von der Inszenierung, diesem Aufeinandertreffen, ich fand, es ist auch, seid einmal ehrlich mit euch, Leute, ein bisschen tacky. Also wirklich dieses, I cannot you know. Also das ist auch so ein bisschen drüber. Also es ist auch so ein bisschen so, weiß ich nicht. Man muss immer ein bisschen lachen. Das ist so wie diese, du magst den fünften Teil ja, ne? Da habe ich letztens nur drüber nachgedacht. Kennt ihr diese Szenen, also offensichtlich ja, wo Voldemort einmal einen Anzug anhat? Die sind so skurril. Das sind
mich
so,
gerade gar nicht mehr dran
so erinnern. Blitze an Erinnerungen, wenn Harrys Narbe wehtut. Und dann kriegt er ja immer diese Visionen und sowas und sieht
diese
so Voldemort.
Ja,
ungefähr. Und dann gibt es so diese eine Szene, das ist wie bei bei Elrond in Herr der Ringe, wo dann so ein Close-up kommt, so mit so einer Vignette. Also man sieht nur so Voldemorts Gesicht und macht so, und dann hat er so einen Anzug an. Das ist so richtig komisch, skurril. Man denkt sich so, wieso war das eine Stylistic Choice, wo sie so dachten, das ist geil. Ja. Da, wo er
so.
Und er trägt dann so einen schwarzen Anzug und man denkt sich so, was ist das denn?
Das ist so ein Musikvideo von Moby.
Ja. Ungefähr, ja.
Ja.
Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie Moby.
Mhm. Habt ihr das sehr, sehr virale Reel gesehen oder den Post? War, glaube ich, kein Reel, sondern ein Post von Moby vom Kölner Dom.
Er liebt den Kölner Dom, ja.
Ja, ja,
absolut. Okay. Der ist komplett viral gegangen. Tja. Jonas, welchen vierten Teil hast du mitgebracht, um ihn zu besprechen? Über welchen möchtest du reden?
Natürlich über Mad Max Fury Road, meinen absolut liebsten Lieblingsfilm aller Zeiten.
Du meinst Mad Fox Foxy Road?
Mad Fox? Ja, Mad Fox. Als Marius das gesagt hat, wir haben ja einen Quiz aufgenommen. Fernand von Jonas und Marius hat die. Er hat niemals gedacht, dass jemand auf diese Idee kommt.
Er hat halt so verkackt, aber wo es so einfach war. Ja. Das war schon lustig. Ja. Mad Fox Foxy Road.
Aber das spricht dafür, dass Marius einfach nicht versaut ist. Er ist einfach, ne? Also ja. Einfach.
Ja.
Ja. Nee, ich hab Mad Max Fury Road mitgebracht, weil das Ding ist auch, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war nie so großer Fan von den ersten drei.
Könntest du nicht falscher bei mir sein?
Also, ich habe da nicht so eine starke Meinung zu. Ich finde die okay, aber
Mad Max
offensichtlich ist
Soll denn Mad Max 2?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich hab den ersten Film gesehen, dann ist. Moment, ich habe den nach der Hälfte abgebrochen, weil ich ihn ein bisschen langweilig fand.
Ja, verstehe ich.
Dann habe ich Mad Max Fury Road gesehen und dann nochmal die anderen drei nochmal nachgeholt und konnte das schon
Also, ich finde den zweiten überkrass.
Ja, der zweite finde ich auch, aber ich meine, das Ende vom zweiten Teil ist ja quasi wie der komplette
Teil. Absolut.
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich finde schon, dass die alten Filme, also so, man merkt halt auch an, dass sie so ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die haben auch sehr krasse Längen. Ich musste mich durch den ersten auch sehr quälen.
Also,
habe ich auch nur gemacht, um es irgendwie abgehackt
zu haben. Der erste,
genau so ging es mir auch.
Ja.
Der erste hatte weniger Budget als dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen.
Ja, das ist ja auch, das muss man ja auch berücksichtigen. Ja. Aber okay.
Man kann das ja auch ein bisschen langweilig finden.
Ja,
ja,
ist
ja
dann trotzdem
ist legitim. Ist legitim, ja.
Und ich meine, ohne den ersten Teil würde es auch den vierten Teil nicht geben. Deshalb hat der bei mir auch immer einen Stein im Brett.
Mhm. Und wieso liebst du jetzt Mad Max Fury Road?
Darüber haben wir schon so oft gesprochen.
Ja,
aber,
in einem halben Wort?
Ich finde es halt bei dem Teil so spannend, dass halt die ersten drei Teile wurden halt in den 80ern alle veröffentlicht und dann gibt es halt einen 30-Jahre-Sprung. Und 2015 kam dieser vierte Teil raus, mit dem niemand gerechnet hatte.
Der erste ist von 79.
Von 79, ja, ja, okay. Aber die restlichen kamen ja in den 80ern raus. Und ich gehe vom deutschen Datum aus, da kam der erste Teil bestimmt auch in den 80ern.
Ja, ja, der dritte ist von 85, ja.
Ja, und ich finde halt, dass der vierte Teil nochmal diese ganze Welt so komplett neu gedacht hat und das alles aufgefrischt hat, aber halt trotzdem noch so den Ursprüngen treu geblieben ist. Und selbst mit so einem Recasting von so einer, ne, ich meine, Mel Gibson hat die ersten drei Teile gemacht und selbst mit so einem Recasting. Also ich für mich ist auch Tom Hardy so ein bisschen mehr Max Rottenkantz. Ich bin richtig guter Fan. Ja.
Aber Max ist
eher der Name.
Ja, Max.
Was mich immer wieder stört, ist, wenn Leute sagen, irgendwie, ja, die fahren da nur hin und fahren wieder zurück, da passiert nichts. Ich finde es so unfassbar spannend, wenn man diesen Film wirklich mit zwei offenen Augen guckt, wie viel wirklich im Hintergrund so an Storytelling
ist. Ja, das ist Worldbuilding, einfach visuelles Worldbuilding.
Worldbuilding. Gerade so in diesen kleinen Momenten, ich bin so baff gewesen im ersten Akt, wie viel in jedem Bild am Rand erzählt wird von so Regeln und Gesetzmäßigkeiten der Welt. Und wenn man das irgendwie nicht sieht, ich empfehle auch den Comic, auf dem der quasi nach dem Film oder mit dem Film erschien, der quasi die Vorgeschichte erzählt.
Ja.
Der
macht Spaß.
Der macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall.
Ist auch sehr kurz.
Und der erklärt halt das, was da immer nur so am Rand erzählt wird und nur angedeutet wird, erzählt er auch noch ein bisschen mehr aus.
Ja.
Aber trotzdem, also in dem Film alleine sieht man das halt auch schon sehr
stark. Ja, ich meine, über die ganze Action, die da drin passiert, müssen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, das kann man nur geil finden. Mhm. Und was ich auch eine Riesenstärke am Film finde, ist natürlich Imperator Furiosa.
Ja.
Charlize Theron. Also die liefert da auch eine krasse Leistung
das
ab.
Das stimmt.
Ja.
Und ja, ich muss auch sagen, ich kann auch immer sehr empfehlen, dass das ist eins der wenigen Open-World-Spiele, die ich in den letzten Jahren noch mal gespielt habe, das zu spielen.
Mhm.
Macht einfach wahnsinnig Spaß, so seine Karre in der Wüste aufzupimpen und andere kaputt zu fahren.
Bist du Beyblade-Fan? Folgst du Beyblade-Instagrammern?
Das nicht, aber ich bin Beyblade-Fan. Ich bin Beyblade-Enthusiast. Ich bin Beyblade-Master von unserem kleinen Kreis.
Das stimmt.
Ich war immer der beste Beyblader von uns.
Wir haben früher regelmäßig Beyblade gespielt.
Habt ihr schon mal erzählt. Ja. Damals habe ich auch ein Beyblade gehabt.
Dann waren die Beyblade-Boys.
Nee, wir hatten auch so eine kleine Arena, so eine Plastik-Arena.
Ah, krass. Ja. Ihr wart so einer. Der immer so eine sehr teure Arena hatte.
Nee, die
Real Kids, die haben das nämlich auf dem Pausenhof gemacht, auf Beton.
Ja, nee, wir haben das gehabt, weil das bei uns damals in dem Büro bei Mediakraft, keine Ahnung, wie das zustande kam.
Ich weiß auch nicht, das stand da rum.
Da standen halt manchmal Sachen rum, hatten wir die einfach mitgenommen und dann.
Wieso ist das hier eigentlich nicht so? Das ist hier eine
Beyblade-Arena. Ey, was ist hier? Wir hatten diese Beyblade-Arena. Du hast sie verkauft oder so, ne?
Nee, wir haben die nicht mal mitgenommen.
Krass.
What? Ich verstehe bis heute nicht, was mit uns los ist.
Ich muss hier immer aufpassen, dass nicht zu viele Sachen hier reinkommen, dass das alles so hier
implodiert.
Komplett alles,
weil wir zu viel Spaß haben, ha? Huh?
Ja, genau.
Ja. Jonas ist gegen Spaß.
Wirklich? Ja, wir hatten noch viele Nerf-Guns.
Das ist das Verständnis von Spaß von einem Typen, der so einen Tray, der so zwischen zwei Sessel passt, als Hightech bezeichnet.
Ja, aber guck mal, Xenia ist auf meiner Seite. Sie spielt auch gern Cat Secretary.
Ja, tatsächlich.
Jonas ist so jemand, der so diese Zehenschuhe trägt.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Der damit schlafen geht.
Mhm. Ja.
Absolut. Jonas ist so ein Typ, der Feuerkelch ist. Nee, der ist ein Harry Potter-Film.
Ich finde Leute freaky, die mit Socken schlafen gehen.
Ja, same.
Aber was ist, wenn es extrem kalt ist?
Ja, trotzdem.
Also tatsächlich, wenn ich Socken anhab, wenn es extrem kalt ist, dann werden die, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie isoliert, aber bei mir sind dann kälter, als wenn die einfach so.
Das ist bei mir auch so. Ja. Aber was ist mit Leuten, die Socken an den Händen tragen?
Das finde ich lustig, das hatte ich auch schon. Ich hatte immer so Katzenpfoten.
Ich weiß. Ich war dabei.
Die gibt's ja auch nicht mehr im Büro, die sind auch weg.
Xenia, du hast über deinen meistgehassten vierten Teil gesprochen.
Ja.
Hast du denn einen meistgeliebten vierten Teil?
Boah, nee, ich glaube nicht. Ne? Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Was kann man noch sagen? Es gibt zum Beispiel Shrek 4, gibt es noch. Shrek The Final Chapter 4D. Das ist auch kein guter Teil.
Nee.
Das ist ein Teil, wo Shrek ja, das ist dieser Rumpelstilzchen-Teil, wo er in so eine alternative Welt fährt, wo es ihn nicht gibt. Und ich finde, der ist nicht so lustig und auch nicht so gut gepaced wie der zweite Teil zum Beispiel. Also es ist kein Meisterwerk.
Darf ich das fragen dazu?
Ja.
Shrek 1, geil.
Mhm.
Shrek 2, noch geiler.
Mhm.
Shrek 3?
Gut.
Das ist nicht
gut.
Shrek der Dritte, oder?
Shrek der Dritte, genau.
Shrek der Dritte?
Ja. Also halt auch schon also nicht mehr so gute Gags, aber da sind ein paar sehr, sehr geile Gags doch drin.
Okay.
Also so, so ein paar sehr ikonische Sachen.
Also diese Reihe hat gepiekt mit dem zweiten Teil?
Ja, definitiv. Also ich finde, der zweite Teil ist mit Abstand der beste und 3 und 4 sind ähnlich schlecht, aber ich finde den vierten sogar noch ein bisschen weniger gut als den dritten. Also es ist tatsächlich, flacht das immer weiter ab. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem fünften wird.
Mhm.
Ich glaube, es gibt aber auch noch so ein Weihnachts... Okay, da bin ich jetzt raus, keine Ahnung. Muss ich nochmal genau nachgucken, ob es noch irgendein Weihnachtsspecial gibt oder sowas, der offiziell. Ich glaube, das ist jetzt der fünfte Teil, der rauskommen soll.
Mhm.
Der hat ja jetzt auch ein neues Design und so. Und da gab es dann ja auch schon Kritik dran, dass die Figuren irgendwie nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollen. Und dass Shrek so eine stereotypische Teenie-Tochter hat. Und dann haben Leute den Plot schon vorhergesagt und dann gab es so Gerüchte, dass jetzt nochmal der ganze Plot umgestellt werden muss. Also es geht bestimmt darum, dass die Teenie-Tochter rebellisch ist und dass Shrek als Vater damit Probleme hat. Und dann hat sie ihren ersten Freund und Shrek ist dann eifersüchtig.
Das waren noch nicht mal geniale Theorien. Das hat so aus allen Ecken danach gestunken.
Ja,
das war so offensichtlich.
Es ist offensichtlich, irgendwie sobald eine Teenie-Tochter Nasenring hat, dann geht es darum. Aber ja, ich glaube, deswegen ist auch Shrek 4 nicht mein Liebling. Ich mag John Wick 4.
Ja.
Ich mag John Wick 4.
Ja.
Und ich finde auch, das ist echt, weil ich jetzt auch die vorherigen Teile gesehen habe und ich finde die gut, aber jetzt, also ne, hat mich nie so gebockt wie John Wick 4, der visuell wirklich beeindruckend war.
Ich bin auch gar kein so großer Fan von Teil 2 und Teil 3. Also ich habe wirklich auch damals, als Teil 2 angekündigt wurde, gesagt, mach doch Teil 1 nicht kaputt. Der hat doch von diesem Mysterium gelebt, dass das Hotel nicht gezeigt wird und diese gesamte dass das nur halt das Worldbuilding im Hintergrund passiert.
Mhm.
Dann haben sie es auserzählt und es ist nett, das kann man sich trotzdem ansehen und ich will mich da überhaupt jetzt nicht gegenstellen, ich bin da nicht der größte Kritiker von. 4 ist nochmal so richtig auf die
Fresse. Ja. Ich finde halt beim ersten, der ist noch so relativ ernst und grounded und der vierte, der dreht halt alles so auf.
Ja.
Alleine schon, ich muss immer wieder an diese eine Szene denken, dieser Treppe. Ja, von oben.
Das ist hilarious.
Fantastisch.
Das ist damit hätte ich niemals in meinem Leben gerechnet, dass du mal in so einem ultra teuren Hollywood-Film, der eigentlich so auf Action und Ernst und alles ist cool, dass sowas passiert.
Mm. Das ist
super
wild.
Ich mochte die Szene mit den Spiegeln, die war auch so sehr cool. Also so mega viele spannende Ideen, die dann ja Action-Kino und auch diese ganzen Szenen einfach viel, viel so spannender machen zum Schauen.
Ja, und auch sehr John Woo inspiriert sind und so.
Genau.
Ja. Aber auch sich gleichzeitig nicht zu ernst nehmen, weil es ist ja auch ganz offensichtlich mit einem fetten Augenzwinkern erzählt.
Ja, das ist der vierte Teil von einer Reihe, wo jemand ballert. Und es gibt auch noch einen Spin-off und es gibt auch noch eine Serie zu.
Ja.
Ja, das Einzige, was ich so von der Inszenierung her ein bisschen lame fand, aber die mussten sich halt etwas Neues überlegen, war das mit diesen neuen schusssicheren Dingern, wo die immer so wie Vampire in so früheren Filmen so zu ihrem Gesicht dann rumlaufen.
Das fand ich ultra cool.
Das war so cool.
Ich habe da keine Meinung zu. Aber Vampire finde ich cool, deswegen.
Was haben wir noch an vierten Teilen? Wir haben Toy Story 4. fand ich okay.
Worum ging es da nochmal? Um Forky, ne?
Alles hört auf kein Kommando.
Alles hört auf kein Kommando.
Ja, ja, ja. Der war ganz nett.
Der war ganz nett. Also dafür, dass er halt auf diesen dritten Teil folgte, der halt perfekt war und der perfekte Abschluss war, ist es nett. Ich finde auch den fünften nur nett.
Ja, der ist besser als der fünfte, der vierte Toy Story, oder?
Ja, würde ich zustimmen. Ja. Aber ja, das sind halt einfach zwei Filme, die auf jeden Fall nicht an die Genialität von Teil 1 und Teil 3 rankommen, meiner Meinung nach. Aber sind nett.
Also sprechen wir eigentlich hier gerade über vierte Teile, weil heute die 400. Folge ist?
Das ist genau das,
was Nee, ich meine nur.
Ich habe das eben gesagt, Jonas.
Nein, aber ich meine, also, theoretisch müssten wir ja über die 400. den 400. Teil von etwas sprechen.
Ja, und welchen? Dann schlag mal was vor.
Jaws. Gibt's nicht 100.000
Jaws? Oder wir machen so. Man könnte halt über die 400. Folge einer Serie reden. Ich glaube, hat nicht Supernatural fast 400
Folgen? Also Simpsons oder Doctor Who oder sowas haben bestimmt 400 Folgen.
Stimmt. Was ist die 400. Folge von Simpsons? Guck mal gerne
Simpsons
nach.
Simpsons 400th Episode. You can't always say what you want.
Marius und Lenny würden, oh ja, das ist da oben. Und dann fährt er mit seinem Auto am See und dann kommt Lenny
und dann ist Homer ein Donut. Ist
die Donut.
Jede Folge Simpsons immer.
Ja, ist die letzte Folge von Staffel 18. Das heißt, wie viele Staffeln hat Simpsons gerade? 40?
400.
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, die sind aktuell bei. Nee, okay, die sind bei 35. Das heißt, die 400. Folge ist in der Mitte der Simpsons.
Stark.
Ja.
Also, ich wäre jetzt dafür, dass wir den kompletten Teil rausschneiden, wo wir über vierte Teile sprechen, weil sonst ist das nicht hier real.
Das, ja. Wieso machen wir es nicht mega meta und reden über. Es gibt 40 Staffeln mittlerweile, ich hatte recht. Machen's Meta und reden über den 400. Podcast von Cinema Strikes Back. Wisst ihr noch, am Anfang,
als der du Cold den Opener? Hund gequält hast? Mit deinen Füßen?
Ja, stimmt. Und Alpers Crocs, werde ich nie vergessen.
Ja, und dieser Talk über Katzen.
Oh ja, der hat mir gut gefallen. Ja. Was war euer Highlight bisher?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auf jeden Fall dieser Trey, von dem Jonas so begeistert.
Definitiv. Ja, der hat mich sehr überzeugt.
Das Geile bei dem Trey ist ja, der kann man mal so bewegen und den kann man auch wieder zurückbewegen. Also kannst du hier, wenn du das haben willst und dann, wenn die Person neben dir das haben will. Dann
wie cool findest du den Trey, wenn du den mal deutsch bezeichnest? Tablett?
Also, genau, das war das Wort.
Ja.
Aber ist es noch ein Tablett, wenn da so ein großes Loch drin ist, wo man das dann so reinmacht?
Das gibt's tatsächlich, ja. Für so Getränke. Das gibt's auch in der Bahn, in der Deutschen Bahn.
Das gibt's in Japan im Kino.
Weil es da Hightech ist. Deutschland hat besitzt keinen Hightech.
Definitiv, ja.
Wenn ihr diese Theke gesehen hättet, wo dann das Zeug rausgeht, dann ihr wärt geflasht gewesen.
Ich glaube, du hast es auch einfach nur schlecht erklärt.
Du hast es sehr schlecht verkauft.
Ja, das Problem ist halt, es gibt's halt hier schon teilweise, aber da war das noch so ein bisschen besonderer.
Ich glaube, Jonas,
wenn die Theke so lang war.
Ich glaube auch.
Ich glaube, Jonas will nicht, dass alle Leute nach Japan fahren, weil es da so krass Hightech ist, damit das nicht zu attraktiv wirkt. Deswegen spielst du es ein bisschen runter.
Jonas will, dass Japan nicht als Tourismus-Tipp bekannt wird.
Ja, das ist gerade noch so ein
Geheimnis. Denn nur er sagt Konnichiwa.
Soll noch ein Geheimtipp bleiben unter denen.
Ja. Wir waren die einzigen Deutschen in 5 Wochen, die ich gesehen habe. Ja. Achso, genau, das hatte ich glaube ich auch kurz erzählt. Ich habe einen CSB-Zuschauer in diesem Kino getroffen.
Das ist wirklich?
Der mich nach dem Film angetippt hatte. Bist du von Cinema Strikes Back? Bist du Jonas? Und ich so, ja. So, hä? Ich gucke eure Folgenbesprechung.
Ja, das ist ja wild. Ja,
das wird sich, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der Maurice aus Luxemburg. Und wir standen so vorm Aufzug und er sagt einfach so: Boah, das ist so random.
Das ist
random.
Das ist sehr random.
Mega random.
Das ist so krass.
Aber es hat mich gefreut, dass sogar Leute in Japan.
Ich wurde ja mal angesprochen in Rumänien vor dem Schloss Bran von einem Schweizer, der uns guckt.
Das
war so wild. Also, das war wirklich, wo ich so dachte. Ja. Wieso hier?
Ey, stell dir vor, sag ich, bist du Xenia von Bonn FM?
Das wäre noch wilder. Ich hatte aber letztens auch jemanden in der Bahn, so, das war eigentlich auch voll süß, ne? Aber so, da kam jemand auf mich so und meinte, bist du Xenia? Und danach aber nichts mehr gesagt. Also einfach nur, bist du Xenia? Ich war so, ja, so heiße ich. Aber so, es war klar, dass er wahrscheinlich von CSB sagen wollte, hat er aber nicht. Und dann war ich so, boah, das könnte ja auch unterschiedliche Gründe haben, wieso er mich jetzt erkennt. Ja. Aber,
dann hat er gesagt, dein Name steht für Xenia, die Gastfreundschaft.
Ja, genau. Oder steht hinten auf deinem Rucksack. drauf. Ja, genau. Das wäre auch sehr peinlich gewesen, weil ich so, ja, ja, willst du ein Autogramm? Also das sage ich nicht. Aber, ja.
Ja. Xena macht das einfach.
Ja, genau, andauernd. Ja. So ungefragt Autogramme. Ja, ja,
gehst du zu Menschen im Bus, die dich nicht kennen.
Ja, ja, klar. Ja. Kennt ihr mich? Jetzt wisst ihr, wer ich bin.
Hier ist mein Autogramm.
Ich habe das noch nie in meinem Leben ein Autogramm
vergeben. Wenn Xena nicht schnell genug gesehen wird, wissen sie eigentlich, wer ich bin?
Das will ich in meinem Leben unbedingt mal sagen. Also ich glaube auch, ne, bevor ich sterbe, will ich das irgendwann mal machen.
Wenn du in den USA irgendwie in ein Restaurant gehst und da unten steht auf der Rechnung dann Tipp, Doppelpunkt, wo du deinen Tipp einträgst, unterschreibst du einfach mit Xena.
Das ist ja auch geil.
Ein Autogramm ist mehr wert als jedes Trinkgeld.
Ja.
Was haben wir noch für Filme? Wir haben Jurassic World. Wir haben Alien, die Wiedergeburt. Wir haben Rocky 4, für den ich sehr, sehr, sehr viel Liebe habe, obwohl es der bescheuertste Teil der gesamten Reihe ist.
Ja, auf jeden Fall.
Der trashigste, aber gerade deswegen auch sympathisch. Ein Film, der eigentlich zum Drittel nur Montage ist. Dann haben wir, was haben wir noch? Fantastic Four ist theoretisch auch, glaube ich, der vierte, eigentlich der vierte.
Warte, der letzte?
Fantastic Four. Nee. Fantastic.
Nee, das wäre theoretisch aber der dritte. Weil
es gab doch diesen einen, der gecannt wurde.
Ach so, der. Also du zählst einfach gerade Filme auf.
Bitte?
In denen die Fantastic Four vorkommen.
Ja, genau.
Okay.
Also, ja, es ist ja auch einfach, ja. Ne? High School Musical 4, wahrscheinlich der beste Teil der gesamten High School Musical.
Mhm, genau, nee, den nicht. Den gibt's nämlich nicht. Ja. Aber es gibt High School Musical The Musical. Kennt ihr die Serie, wo Olivia Rodrigo mitspielt?
Nee.
High School Musical The Musical ist eine geiler Serie Team von Schülern, die High School Musical als Musical performen an ihrer Highschool.
Ja.
Das ist
in
extrem
mega. Titel kommt zweimal das Wort Musical vor. Ja. Glaubst du, Jonas hat es gesehen?
Das ist so random und ich würde es lieben.
Es wäre sauwitzig, wenn ein neuer Scary Movie-Teil Scary Movie The Movie heißen würde.
Ja, komplett. Ich finde die Idee grandios.
Voll.
Und damals, es kam Corona raus, ich meine 2020, 2021, und damals fand ich das sehr amüsant. Ja. Ist jetzt aber kein Meisterwerk, aber so da performen dann die Leute, also es geht dann darum, dass High School Musical in dieser Welt natürlich auch sehr populär ist und Leute dann unbedingt, also eine Gruppe von Schülern das als Musical an ihrer Schule aufführen will. Also es ist so ein bisschen Mix aus Glee und High School Musical und dann gibt es die ganzen Performances von den Songs. Und damals ist Olivia Rodrigo damit berühmt geworden, die man ja auch vielleicht kennt, also die hat ja auch den Soundtrack zu Die Route von Panem gemacht und so und die ist ja mittlerweile ein großer Popstar und da ist sie groß rausgekommen mit. Deswegen kann man machen, ist aber kein Film. Ja.
Ich würde auch gerne über den vierten Teil der Indiana Jones Reihe sprechen, aber es gibt ja nur drei, deswegen.
Aber findest du vier oder fünf besser?
Besser? Also ich finde tatsächlich, also ich bin auch, das ist ein Hot Take, ich finde beide scheiße.
Okay.
Aber ich finde 5 ein ganz klein bisschen weniger scheiße.
Ja.
Aber ich finde den auch immer noch ätzend. Ja.
Auf andere Art und Weise scheiße.
Ja, das trifft's. Ja.
Ich finde auch. Es gibt so eine Szene, wo er auf Archimedes trifft. Oh mein Gott, Ich finde das so dämlich, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie so cool.
Ja, das ist klar, dass man die Alte damit bekommt, Jonas. Du liest auch Bücher, wo irgendwelche Alexander der Großen noch leben oder sowas und auf Nazis treffen.
Hier, dieses eine Buch. Wie war das, die Römer?
Ja, die Nazis.
Wie war das mit den Römern?
Erzähl. Nee, also das mit den Römern war, das Römische Reich ist nie untergegangen und die überwassern rüber mit ihren Schiffen nach Amerika und wollen das einnehmen. Und dann treffen die auf so eine Zivilisation, die ein bisschen mehr Hightech ist, was die können so mit so Gegenständen fliegen.
Ja. Das sind Native Americans.
Fliegen, ja. Hörst du dich selber reden?
Ja, ich.
Hörst du dich selber
dann
reden?
Haben die Konstruktion, wo die von runterspringen und dann lassen die so Feuer auf die regnen. Das ist so. Oh, ich liebe es.
Wie hieß die Reihe?
Ultra Trash. Clash of Eagles.
Oh, passt so cool
halt,
wie Feuer.
Du hast halt die Eagles der Native und die Eagles, die Standarten der römischen Legion.
Ach, es ist schon geil. Es ist schon geil.
Nee, es ist auch so cool. Moment, ich muss kurz einmal sagen, das nimmt einen Scale an, wenn dann plötzlich, dann kommen noch die Mongolen mit rein, weil die Mongolen haben, die sind an der Grenze zum Römischen Reich und fallen da ein, aber dann merken die, okay, ist schwierig, dann gehen die über die andere Seite und wollen dann Amerika einnehmen und dann von der anderen Seite. Oh, es ist so dämlich und lustig und es macht so viel Spaß, das zu lesen.
Also für dich würde diese Szene kreiert mit Archimedes und Indiana Jones.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Das ist so mein Ding.
Hey, jeden irgendwas, ne?
Ich will nur noch sagen, wenn man auch Filme verlässt, ne, dann hat man auch noch geile vierte Spiele. Assassin's Creed 4, Black Flag, das ist das Piraten-Assassin's Creed. Ne?
Ah, ja.
Fantastisch. Mhm. GTA 4 mit Niko Bellic, das war damals mein Lieblingsteil. Wobei ich San Andreas auch noch geiler finde und Vice City. Ja. Aber trotzdem, auch GTA 4 ist geil.
Moment, GTA 1, 2,
3, 4.
3?
Nein,
ja, nicht,
theoretisch, das London vergessen?
Ja, okay, dann ist er theoretisch GTA 3. Der vierte GTA.
Ah, okay, ich verstehe, was du
oder
meinst.
Oder halt GTA Vice
City. Es gab auch den, es gab auch das GTA für Game Boy, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, irgendwie so. Ich weiß was, ich gehe jetzt extra für dich auf Wikipedia und gucke mir das an. Genau, Grand Theft Auto, dann GTA London, dann GTA. Es gab zwei GTA Londons? Wusste ich nicht. Okay, theoretisch ist GTA 2, der vierte GTA.
Aber ganz ehrlich, ich habe auch ein Riesenherz für GTA 2, das habe ich so viel gespielt früher.
Ja. Du kannst das mittlerweile im Browser spielen.
Cool. Ich glaube, ich muss wieder spielen.
Auf jeden Fall. Genau, was gibt's noch für geile vierte Teile? Es gibt noch Resident Evil 4.
Ja.
Vielleicht der beste Resident Evil Teil. Vielleicht, ich hab's gesagt. Dare I say? Uncharted 4, A Thief's End. Ist das auch dein Lieblings-Uncharted-Teil? Mhm.
Ja, finde ich auch am besten.
Was magst du an Uncharted 4 am liebsten?
Da, wo der sich an dieser Liane schwingt auf das Schiff. Ne?
Und es kann voll gut sein, dass es
dann
das
gibt. Tom Holland so rumschießt, ja.
Ja, okay, gut. Genau. Das heißt, du kannst zumindest was mit Uncharted anfangen. Das
ja,
ist so der,
ich habe den Film gesehen.
Ja, sehr gut. Ja. Das ist. Oh Gott, du kennst Uncharted, weil du den Film mit Mark Wahlberg
und
Tom Holland gesehen hast.
Ich bin Film- und Serienfan, ne? Also, wir sind ja hier in einem Film- und Serienpodcast und natürlich reden wir auch nicht mehr über
Staffel 4 von Attack on Titan, will ich noch sagen.
Okay, ich habe noch einen vierten Teil. Ich will noch kurz eine kleine Abschweifung machen, weil ich habe auch vor kurzem.
Jetzt holt er was
raus. Einen vierten Teil gelesen. Ich habe mich nämlich auf in dem Fandom von dieser Sache, die ich euch vorstelle, wird es die sogenannte Circumnavigation genannt, wenn man alle Bücher dieser Teile dieser Reihe liest.
Mhm. Master and Commander!
Und ich habe angefangen, Master and Commander zu lesen. Ich habe jetzt leider nicht den vierten dabei.
Das ist nicht dein Ernst!
Geil.
Und ich habe im Urlaub 6 Bücher davon gelesen.
Ja, war das so toll.
Und ich muss euch sagen, es ist eine Liebe zwischen mir.
Oh mein Gott! Ich lieb's!
Also, Jonas, ist Master and Commander das Männlichste, was man lesen kann? Worum geht's da? Es geht um Männer auf Schiffen und Seefahrt und Navigation.
Ja,
und
aber das Ding ist, wenn man den Film gesehen hat, da geht's ja, da spielen quasi ja nur Männer mit. Da gibt's, glaube ich, eine Einstellung, wo man eine Frau sieht.
Ja.
Aber tatsächlich, die Bücher gehen noch viel tiefer rein. Ich muss jetzt euch nicht erklären, dass Master and Commander einer meiner Lieblings.
Also gibt es da noch weniger Frauen oder was sagst
du? Nee, es geht noch viel mehr um Frauen. Also der zweite Teil, da wird auch ganz oft so dieses Drama wird mit Jane Austen verglichen, tatsächlich.
Ah, ja.
Und ich bin jetzt beim siebten Teil, glaube ich, und ich liebe alles daran. Also das Ding ist, ich lese sie auf Englisch, weil die auf Deutsch unbezahlbar sind, weil die schon seit Jahren out of print sind und teilweise für 40 Euro gebraucht pro Buch verkauft werden.
Das sind ja richtige Schätze.
Ja, genau. Und deshalb lese ich die jetzt auf Englisch. Das Problem ist nur, als ich das erste gelesen habe, ich musste so oft googeln, was das bedeutet. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so
einfach irgendwann.
Ich lese es einfach so aus dem Kontext, wird es sich erschließen. Ja. Gerade wenn es um die ganzen nautischen Begriffe geht, um das ganze Segel und sowas. Und das wird auch so, in dem Fandom wird das auch so geschrieben. Wenn ihr so ungefähr wisst, was wo auf dem Schiff ist, das reicht schon. Beim Rest einfach lesen und einfach euch erfreuen.
Ja. Jonas, was ist bei einem Segelschiff der Spanker?
Das weiß ich nicht.
Ja,
aber ich weiß, der Missen ist der hintere Mast.
Das klingt irgendwie sehr.
Da gibt es den Mainsail und das Foresail.
Deswegen hab ich's gesagt.
Und es gibt auch noch die Abstufen nach oben. Es gibt die Top-Gallant-Sails. Ganz oben sind die Royals, aber die sind bei den kleineren Schiffen manchmal gar nicht dabei.
Und ganz vorne sind die?
Jibs.
Ja.
Flying Jib.
Ja. Oh, das hättest du hier für die erste Folge der neuen Staffel House of the Dragon, hättest du das vorher lesen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Dann wärst du so richtig mit den Vokabeln gestartet.
Ich finde es so geil, dass dieses Buch, ich schlage es auf und das erste ist nicht, normalerweise kenne ich das aus meinen Fantasy-Roman, dass man immer erstmal eine Karte sieht. Das gehört zu jedem guten Fantasy-Roman. Hier ist es wirklich, hier ist ein Segelschiff abgebildet.
Eine Fregatte.
Und eine. Dankeschön. Danke.
Richtig.
Und jedes der 21 Segel ist mit Namen benannt.
Ja.
Das ist geil.
Das ist mega geil.
Das finde ich gut. Worum geht es in Master and Commander so grundsätzlich? Das spielt im 18. Jahrhundert?
Das spielt im 18. Jahrhundert. Also die meisten Bücher spielen, also der Film spielt während der Napoleonischen Kriege, ein paar der Bücher auch. Und da geht es halt um, vor allem um Captain Jack Aubrey, der von Russell Crowe gespielt wird. Das ist halt so ein sehr versierter Seefahrer, aber auch so mit allen Wassern gewaschen. Und es geht halt nicht nur um ihn, sondern diese Reihe wird die Aubrey-Maturin-Reihe genannt. Es geht auch um den Schiffsarzt, Stephen Maturin, der in dem Film von, ich habe es gerade vergessen, wie er heißt, gespielt wird. Und es geht vor allem um die Freundschaft zwischen den beiden. Und das ist im Buch, also im Film fand ich das schon fantastisch dargestellt, weil die halt einfach zusammen musizieren auch und so ganz gegensätzliche Figuren sind, weil er ist halt der Kapitän, er muss halt auch Sachen tun, die er eigentlich nicht machen will. Er muss halt dafür sorgen, dass das Schiff andere Leute, andere Schiffe auch abfackelt und kaputt macht. Auf der anderen Seite haben wir halt den Arzt, der halt so ein sehr gebildeter, humanistischer Mediziner ist, der auch Forscher ist und eigentlich auf diese Reisen immer nur mitgeht, um so Tiere und besondere Sachen mitzubekommen, weil das halt für ihn ganz praktisch ist. Und die Bücher gehen noch viel tiefer rein. Also da sind die Figuren auch noch mal, da ist er quasi auch so wie so ein Geheimagent.
Oh, spannend, okay.
Maturin.
Gibt es nicht auch super viele Bücher mittlerweile in der Reihe? 20 oder so?
Es gibt 21.
Oh ja.
Also das ist auch abgeschlossen. Das letzte Buch wurde nach dem Tod von Patrick O'Brien fertiggestellt. Und ich habe mir das erste Buch habe ich schon seit 15 Jahren bei mir auf der Leseliste. Mhm. Und ich war in München in so einem Gebrauchtbuchhandlung, einer englischen. The Munich Readery.
Aber wir werden von denen auch nicht bezahlt?
Nee, gar nicht. Und da habe ich mir halt, ich habe mir die zwei geholt und dann sagt der Typ, so ein älterer Brite, sagt zu mir, dass das seine absolute Lieblingsbuchreihe ist.
Wie toll.
Und warum ich nicht mit dem ersten Teil anfange. Dann habe ich gesagt, der war leider nicht drin. Und dann hat er hinter sich hingegriffen und hat es so auf den Tisch gelegt. Mhm. Und hat mir dann viel Spaß damit gewünscht.
Oh.
Und ich hätte halt auch nicht gedacht.
Ach, der hat dir den ersten Teil geschenkt dann?
Nee, der hat nicht geschenkt.
Das doppelte Deutsch.
Nee, auf jeden Fall.
Den wollte keiner, der lag seit Jahren darum.
Das war das gleiche Ding wie bei dir, ne?
Was denn?
Der erste Teil von 21, warum soll ich das damit anfangen? Aber jetzt nach dem ersten Teil, da habe ich so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und dann im Urlaub bin ich wirklich so durchgerattert und bin jetzt schon beim siebten Teil.
Ich finde, das Design von den Büchern sieht auch toll aus, also von dem ersten.
Ja, das ist so richtig oldschool. Ja. Das zweite ist eher so.
Das ist so diese, das immer ist diese Bücher von so der
Filmversion. Nee, das ist das zehnte. Darauf basiert der Film.
Ah ja, dann logisch.
Ja.
Vielleicht mache ich einfach irgendwann mal
in diesem Leben noch ein Master and Commander Special hier auf Cinema Strikes Back, was nur 1000 Leute angucken. Ja.
Haut es mal in die Comments, falls ihr sowas sehen wollt. Ich will es auf jeden Fall sehen.
Master and Commander Fan Community da draußen frohlockt.
Ja.
Nee, aber die ist sicherlich da und ich bin da sehr unversiert. Ich würde mich da auch gerne mal irgendwann reinwerfen. Das ist wirklich sehr spannend.
Ja.
Genauso spannend sind die Starts der Woche.
Starts der Woche.
Wir haben einen Film mitgebracht von Ridley Scott. Dem Ridley Scott, der im hohen Alter noch weiter Filme macht. Und zwar einen Film, den er eigentlich mit Paul Mescal machen wollte. Aber dem kamen die Beatles-Filme dazwischen.
Zum Und, Glück.
Ja, natürlich. Und jetzt hat er diesen Film veröffentlicht namens Das Ende der Sterne, der eigentlich super spannend klingt. Also er heißt im Original The Dog Stars. Ne, also die benannt nach diesen Tieren, die man quält, laut Jonas. und in der Hauptrolle spielt jetzt Jacob Elordi mit, aber es spielen auch mit Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce und Benedict Wong. Also ein sehr, sehr namhafter Cast. Und es geht um eine Postapokalypse, eine Pandemie, die Menschheit dahingerafft hat und einen Hobbypiloten, der nur noch mit seinem Hund auf einem Flugplatz lebt, auf einem kleinen.
Das klingt wie I'm Legend.
tatsächlich ähnlich.
Ja.
Ein bisschen. Und plötzlich erreicht ihn ein Funkspruch und er kriegt mit, dass es vielleicht doch noch irgendwie Überreste einer Zivilisation oder einer wieder aufgebauten Zivilisation geben könnte.
Todbringende Aliens. Oder. Worum geht's?
Wollt ihr Lennys Einschätzung zu diesem Film?
Ja, gerne.
Natürlich.
Ich weiß, ich habe das Video jetzt, er hat das eben erst geschickt, ne, während dieser Aufnahme. Ich bin jetzt sehr gespannt, was er uns zu sagen hat.
Das Ende der Sterne ist Ridley Scotts bester Film der letzten paar Jahre, aber bei Gott, das heißt wirklich gar nichts, denn vorher waren House of Gucci, Napoleon und letztendlich auch Gladiator 2 dabei. Und dementsprechend ist das Ende der Sterne als okayer Film definitiv besser als all das. Aber ich muss auch sagen, er ist halt wirklich nur okay. Und auch eher ein bisschen unterdurchschnittlich, denn der Film lockt einen mit so wunderschönen Landschaftsaufnahmen, die auch in Italien gedreht wurden. Und das sieht man, also die sehen wirklich perfekt aus. Aber das Ganze entpuppt sich dann als so eine durchamerikanisierte Postapokalypse-Welt, in der es um Waffen geht, es geht um Religion, es geht um Menschlichkeit finden in dieser schlimmen Welt. Aber das Ganze ist wirklich so all over the place. Das ist eigentlich ein total ruhiger Film, hat dann aber so ein paar krasse Spitzen, die aber tonal null reinpassen. Also es ist wirklich so ein wilder Mix, der keinen Sinn ergibt. Und ich frage mich wirklich, was wollte mir dieser Film erzählen? Und er ist halt auch wirklich America in jeder einzelnen Sekunde. Und für ein deutsches Publikum frage ich mich wirklich, ob das Ganze so gut funktioniert. Ich glaube eher nicht. Der Cast ist toll, also wirklich Jacob Elordi, Margaret Qualley und auch der Hund überzeugen ganz
wichtig.
Die Hosier-Songs, die sind richtig toll, aber der Rest ist so.
Oh, ich liebe Hosier. Jetzt will ich reingehen.
Jetzt habe ich auch gecheckt, warum das das Ende der Sterne heißt.
Ja? Erzähl.
Wegen der Flagge.
Ach so.
Ah. Das klingt aber auch wie die letzte Staffel von Euphoria ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Als Lenny jetzt so drüber geredet hat.
Sehr.
Ich bin nicht ganz überzeugt. Also ich muss sagen, ich per se, also genau, wie Lenny schon sagt, den letzten paar Jahre hat Ridley Scott ja echt ein paar Mal ins Klo gegriffen.
Ja, aber auch nicht nur.
Okay.
The Last Duel?
Ja, nee, ich mag den nicht so. Ja? Ich mag den echt nicht so.
Verstehe ich nicht, ich mag den. Ich mag den.
Okay.
Ich finde den jetzt auch nicht überrankt, aber ich.
Ja, ich glaube auch, dass er da so ein bisschen vielleicht.
Der Marsianer.
Ja, das leider halt auch schon war 2015, der letzte gute Film, ja, genau.
Ja, stimmt.
Ist schon ein Weilchen her.
Ich habe aber gehört, dass er jetzt an einem weiteren Alien-Film arbeiten soll.
Soll er machen. Soll er machen. Ja. Ja, ich hatte eigentlich ziemlich Bock auf den Film, weil ich finde so ein origineller postapokalyptischer Stoff eigentlich sehr cool, ne? Basiert zwar auf einem Buch, aber trotzdem mal wieder so eine postapokalyptische Story zu bekommen, aber ich glaube an sowas wie The Road oder sowas scheint es nicht ranzukommen.
Ja. Oder wenn man es kreativer sehen will, schaut euch Station 11 an, die Serie.
Ja.
Ist auch großartig.
Genau,
aber ich bin auch so ein bisschen überdrüssig, was Postapokalypse angeht.
Ich würde sagen, weil findest du das originell? Weil ich muss sagen, ich finde alles, was ich jetzt gerade höre, klingt eher so ein bisschen nach Stangenware.
Ja, ich meinte mit originell, dass es wieder ein zumindest frischer Stoff ist, der nicht Teil eines riesigen Universums oder Franchises ist. Oder
irgendwas.
Noch besser ist natürlich, wenn er sich dann wirklich frisch anfühlt.
Ja, ja.
Also ich war aber jetzt auch noch nicht drin, deswegen, aber ich finde Lennys Einschätzung da klingt ja eher, als wäre es dann nicht so überraschend.
Aber weil es allein, also ich sehe mich auch nicht satt an postapokalyptischen Stoffen, muss ich ehrlich sein. Deswegen, ich werde da wahrscheinlich reingehen. Ich habe da Bock drauf.
Okay.
Aber was auch noch startet, ist One Night Only, die wahrscheinlich teuerste Rom-Com des Jahres, von einem Rom-Com-Regisseur, der zum Beispiel Anyone But You, hier den Sidney Sweeney-Film mit Colin Powell gemacht hat.
Glenn Powell.
Wer war nochmal Colin Powell? Der Politiker, ne?
Ja.
Genau, sorry. Glenn Powell gemacht hat.
Nicht Außenminister
und,
oder sowas.
Ja, ja, von USA vor vielen Jahren. Freunde mit gewissen Vorzügen hat er auch gemacht. Und Peter Rabbit, Will Gluck heißt dieser Regisseur. Und dieser Film ist crazy. Er ist crazy. Du hast wahrscheinlich nicht von dem mitbekommen.
Gar nichts. Ich hab wenig mitbekommen.
Das ist sauwitzig, weil der Film ist eine. Also das Drehbuch war auf der sogenannten Blacklist. Mhm. Die Blacklist ist ja so eine Sammlung jedes Jahr von, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, ich glaube, das ist eine Jury oder sowas, da wo noch unverfilmte Drehbücher, sogenannte Spec-Scripts, gesammelt werden und so bewertet werden, je nach Potenzial, wie cool die Filme werden können. Und das heißt, auf der Blacklist sind so Drehbücher, die einfach so in den nächsten Jahren potenziell richtig geile Filme werden.
Ja.
Und das hier war an der vordersten Spitze der Blacklist, weil es geht um eine dystopische Gesellschaft, in der Sex vor der Ehe grundsätzlich verboten ist.
Oh.
Mhm.
Das klingt wirklich dystopisch.
Es gibt allerdings eine Nacht im Jahr, in der die Menschen für 12 Stunden Sex haben dürfen. Inklusive Kondompflicht.
So Sex Purge.
Es ist Purge. Und ausgerechnet in dieser Sex Purge Nacht werden Owen und Ellie von ihren Partnern versetzt. Obwohl er sogar von seiner Verlobten, weil die Partner mit anderen Leuten schlafen wollen. Und als die beiden sich dann treffen, scheint die Sache klar. Die beiden wollen natürlich, also jeder will diese Nacht auch nutzen, ne? Diese eine Nacht.
Das ist so dumm.
Und also Callum Turners Figur, hat dann eine Lebensmittelvergiftung. Und es geht in dieser ganzen Nacht darum, warum es dann doch nicht funktioniert. Also es ist dann so, ne, also irgendwas kommt dann dazwischen und irgendwann stellen sie dann fest, wir haben ja gar keine Kondome. Oder irgendwie das, ne, so.
Ja.
Und die Kondome ist genauso, du hast ja auch die Sonnenfinsternis hier in Deutschland verpasst.
Ja.
Die Sonnenfinsternisbrillen, teilweise Leute, die das an dem Tag kaufen wollten, die sind teilweise für horrende Beträge über die Kasse gegangen, auf der Anzeige und so.
Und das ist dann hier auch.
Hier ist es mit Kondom.
Ah, okay.
Also es geht dann die ganze Zeit in diesem Film darum, warum sie dann doch nicht irgendwie Sex haben.
Aber dann ist es ja auch krass, weil ist es dann nicht auch so, dass voll viele Leute dann schwanger werden, weil du dann die Kondome nicht zum Beispiel haben kannst, aber gibt es keine andere Verhütung? Also stellen ganz viele Fragen. Gibt es dann auch so ein High an so Geschlechtskrankheiten dann?
Die wird dir der Film beantworten.
Ja, ich will ihn schauen.
Genau, und die Sache ist, Was aber auch bekannt ist, also Will Gluck soll das Drehbuch massivst umgeschrieben haben und sehr viel romcomiger gemacht haben, als es wohl eigentlich war.
Oh, okay.
Und deswegen spiegelt der Film kaum dieses Drehbuch wieder, das mal auf der Blacklist stand. Also das wird tatsächlich öfter mal kritisiert. Aber ja, es ist also wie gesagt eine Romcom mit einer wilden Prämisse.
Es geht dann halt die ganze Zeit um Sex, aber es wird wahrscheinlich nie Sex gezeigt.
Auch, genau, ja. Okay. Und genau, das ist nämlich auch so, dass im Originaldrehbuch sowohl sehr, sehr, sehr viel Nacktheit und Sex und auch wilde Formen des Sexes auch vorkamen. Orgien, pipapo, noch und nöcher. Und Will Gluck explizit gesagt hat, dass er auf all diese Szenen in seinem Film verzichtet hat, weil gerade die Gen Z Nacktheit im Kino nicht ertrage.
Ich frage mich, ob das auf Studien basiert oder, weil ich habe das auch häufiger schon mal gehört, aber ich habe da jetzt nie so wirklich richtige Zahlen zu gesehen. Also falls es die gibt, vielleicht wisst ihr da draußen mehr.
Vielleicht hat Will Gluck gesagt, das habe ich mal gelesen.
Ja, auf TikTok. Habe ich einen TikTok drüber gesehen. Ja. Also ich finde, das klingt arschskurril. Der Film kann extrem dumm sein oder echt lustig. Kommt voll auf die Umsetzung an.
Ja.
Ich bin aber irgendwie ein bisschen hooked.
Das ist halt nicht so diese Standard-Rom-Com. Ja.
Also schaut euch aber mal den Trailer an, das wirkt schon Standard, aber ich bin auch sehr gespannt.
Okay.
Eigentlich, ja. Kommt allerdings auch nicht so gut weg, muss man dazu sagen.
Na gut.
Aber ich finde, Sex Purge wäre auf jeden Fall der beste.
Sex Purge, finde ich auch. Genau, und dann startet aber außerdem auch noch für alle Jason Statham-Fans Mutiny, in der Hauptrolle Jason Statham. In der Nebenrolle Jason Statham und in allen anderen Rollen auch Jason Statham, weil es wirklich ziemlich geil ist. Es geht nämlich um einen Mann namens Cole Reed, der natürlich ehemaliger Special Forces Soldat ist, weil auch Jason Statham ist jetzt zu alt geworden, um noch aktive Special Force Soldaten zu spielen. Und mittlerweile arbeitet er für einen Milliardär in Bangkok und es wird so erzählt, dass dieser Milliardär auch irgendwie, die sind mittlerweile so quasi so Brüder, also sind so richtig so close miteinander und er und dieser reiche Typ. Und dann wird irgendwann dieser reiche Typ ermordet und der Verdacht fällt sofort auf ihn, dass er ihn umgebracht haben soll. Aber es war Jason Statham, nicht seinen besten Freund, um so einen Quatsch.
Das ist ein stabiler Typ, der war das nicht.
Ja, und um seinen Namen reinzuwaschen, sucht er die Täter und seine Spuren führen ihn auf hohe See, ne, wo wir eben bei Master and Commander waren, und zwar auf ein riesiges Frachtschiff, wo er dann so tut, als wäre er Teil der Crew, um eine Meuterei zu starten. Und Mutiny!
Wo er von einem riesigen Hai angegriffen wird.
Ja, genau, das auch. Mac 3, das ist der Twist des Films.
Ich freue mich immer total, wenn es so frische Ideen einfach nochmal umgesetzt werden. Und also ich muss sagen, das klingt so wirklich sehr originell und deswegen freue ich mich sehr auf diesen neuen
Jason. Ich finde, Jason Statham hat man schon lange nicht mehr in so einer Rolle gesehen.
Auf jeden Fall, ja. Sonst spielt er immer in so Dramen mit und ich glaube auch ihn jetzt mal einfach als diesen harten Actionhelden, also ich freue mich darauf. Mal gucken, ob er das überhaupt physisch kann.
Ach, ich habe wirklich ein großes Herz für Jason Statham.
Ich hätte ihn ehrlich gesagt lieber gesehen als Paul Mescal als Shakespeare in Hamlet.
Das ist ein guter Punkt. Das hätte ich auch gerne gesehen. Ja.
Boah, es gibt ein Paralleluniversum, in dem Jason Statham William Shakespeare spielt in Hamlet. Das will ich eigentlich.
Aber das wäre voll krass. Ich finde das richtig cool.
Joe Russo hatte doch recht mit diesen KI-Filmen.
Ja, zeige mir Hamlet. Wir haben die Ideen. Wir machen diese
Filme mit Jason Statham. Also, geil. Also das Lustige ist auch, dass, ne, ich weiß nicht, ob ihr lustig fand, aber das Drehbuch war eigentlich gedacht als Fortsetzung zum Gerard Butler-Film Plane. Und dieser Film sollte einfach nur Ship heißen. Und Gerard Butler ist da irgendwie, also irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann ist es jetzt halt Jason Statham geworden. Die haben das so ein bisschen umgebrandet.
Das hätte so eine geile Reihe sein können.
Plane, Ship, Train.
Jetski.
Das wäre wirklich geil gewesen, ja. Aber ich stelle mir wirklich, dieser Film kommt raus und heißt einfach nur Ship.
Ship.
Ist auch geil. Und vor allem, was ich auch witzig finde, der Regisseur des Films, Jean-François Richer, der hat in einem Interview gesagt, dass seine größten Einflüsse so die sowjetische alte Schule gewesen wäre, um Giga Vertov und Sergei Eisenstein und so. Und dann macht er halt Mutiny.
Das
ist so
crazy.
Ja, da hat er halt die Inszenierung gelernt.
Aber vielleicht merkt man
das.
Vielleicht
auch diese Szene wie in Odessa mit den Treppen.
Oh ja,
das ist auch so umgesetzt.
Das stimmt. Panzerkreuzer Potemkin. Ja. Da sage ich nur Mutiny.
Aber ihr habt dann wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, was dieser Film für Schlagzeilen geschrieben hat, oder?
Mm-mm.
Nee.
Der hat nämlich, der war Teil einer technischen Panne und ist, und ist auf Amazon Prime geleakt worden von Amazon. Also der war für 2 Stunden freigeschaltet. Und das ist noch nicht mal eine Amazon-Produktion, was halt crazy ist. Und der hat dann der wurde dann natürlich gegrabt und so weiter und ist gerade auch im Internet überall verfügbar und so.
Krass.
Ne, wenn man auf hoher See unterwegs ist wie in Master and Commander.
Ja.
Und nicht gegen Piraten kämpft, sondern mit Piraten kämpft. Und genau, und das war einfach so eine technische Panne von Amazon. Irgendjemand hat da wahrscheinlich einfach auf die falsche Taste gedrückt. Wie auch immer das passiert ist.
Das ist krass. Das ist so und damals bei Tatami, was ich erzählt habe, wo so ein Kollege von mir vom Campusradio gemerkt hat, dass Tatami bei Prime in Schwarz-Weiß gezeigt wird, ja, wo der Film eigentlich in Farbe ist.
Ja.
Also es passiert ja echt häufiger bei, ja, Prime. Dass,
ja, ja, manchmal, ich hab den auch. Ich weiß gerade nicht, in welch, ob ich den mit Farbe oder in Schwarz-Weiß gesehen habe.
Ja.
Ich weiß es gerade gar nicht
mehr. Ja, und dann hatte ja mein Kollege dem Regisseur geschrieben und ihm das erzählt auf Instagram. Und dann hat er geantwortet und sagt: Oh, danke, dass du Bescheid sagst. Mhm. Wir rufen schnell mal Amazon an. Ja. Was halt skurril ist.
Ja.
Dass das einfach so ein random deutscher Studi, Grüße an Tobi, gemacht hat.
Ich will auch noch eine Person grüßen, nämlich, den Namen werde ich jetzt auf jeden Fall butchern: Asokan Nirmalaraja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist nämlich ein Kollege von Filmstarts. Der hat, finde ich, den besten Satz in seiner Kritik zu dem Film geschrieben: Jason Statham ist der Charlie Chaplin des Action-Kinos. Fand ich extrem sympathisch, den Satz.
Oh, ja, das stimmt irgendwie.
Ja. Ich muss auch wirklich sagen, so, ob das jetzt irgendwie in den letzten Jahren Mac war oder Cash Truck oder The Beekeeper. Hier, Cash Truck hatte auch einen cooleren Titel im Original: The Wrath of God oder irgendwie sowas. Diese Jason Statham-Filme, irgendwie machen die was mit mir.
Ja, ich muss auch sagen,
irgendwie machen die was mit mir.
Ich hatte früher echt. Ich muss die mal wieder schauen, aber ich habe Crank 1 und 2 geliebt und warte jetzt immer noch auf den dritten Teil.
Ja, also Crank ist auch
und
geil.
Und den vierten natürlich auch noch, ja, weil der wird bestimmt der Beste.
Ja, der vierte wird der Beste.
Das stimmt. Ja, aber ich finde halt so, wenn man das gerade so vergleicht mit so anderen Actionstars, ich finde, Jason Statham ist extrem sympathisch geblieben. Der hat auch in seinen Filmen immer noch ein großes Augenzwinkern und spielt,
ja,
das ist halt wirklich, ja, das ist wirklich, ich meine das ernst, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr cleverer Typ. Ich finde den auch in Interviews wahnsinnig sympathisch und based. Und deswegen, ich mache mich immer so ein bisschen lustig über seine Filme, aber ich sitze ja trotzdem drin und finde die dann irgendwie auch einfach, also ich habe halt meinen Spaß.
Ja, 100%.
Und die sind nicht verkopft, die sind auch nicht irgendwie, die haben nicht irgendwie eine diabolische Botschaft irgendwie darunter. Das ist einfach wirklich handfeste Action mit einem sympathischen Typen, wenn man Jason Statham mag. Ja. Von also, daher.
Für alle, die das wollen, könnte Mutiny ja dann was sein.
Ja, weil es ist halt sehr, sehr leicht, sich über Mutiny lustig zu machen und da hämisch zu werden. Aber ich finde, da gibt es wirklich gerade in der Filmwelt sehr, 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 sehr viel Schlimmeres. Und von daher, ohne Scheiß.
Hämisch sein ist nie gut.
Guckt euch Mutiny an. So. Ja. Es wird jetzt. The Furious ist für mich so der beste Martial Arts-Film des Jahres.
Oh, der letzten Jahre sogar.
Ja, der letzten Jahre. Den wird der jetzt natürlich sicherlich nicht toppen, aber trotzdem.
Hey, also, wer weiß, wenn Sergei Eisenstein da eine Info war. Also, ich würde sagen, lass uns erstmal Mutiny abwarten.
Auf jeden Fall. Tja. Ja, ansonsten folgt uns auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das würde mich sehr freuen. Was gibt's sonst noch zu sagen, außer wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder?
Ich hole bis nächste Woche alle Folgenbesprechungen nach.
Mach das.
Alle?
Alle.
Wirklich?
Ja.
Ist eine Ansage. Bin ich gespannt. Wir sehen uns.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.